Der Sneakpod ist zurück in der Redaktion von Runway und wir planen das nächste Heft. Es ist Ausgabe 935. Bevor wir jetzt uns die neuesten Fotos ansehen, sprechen wir für euch über den Film Der Teufel trägt Prada 2. Mit mir hier im TJ Maxx Outfit Christoph Perner.
Ich frage mich natürlich jetzt, was dir eben auf der Zunge lag. Der Teufel trägt Spandex oder?
Spandex, aber ich weiß auch nicht, wie das gekommen ist. Und die Chefin heute Abend ist unsere Gästin Julia.
Und Stefan hat gerade ein sehr großes Gebäude in New York saniert und sich dabei die Rolle als unwichtiger Loverboy gesichert.
Guten Abend. Wusstet ihr, dass geteilte Carbs keine Carbs sind?
Das war sehr gut. Da habe ich wieder was gelernt fürs Leben, ja. Habe ich auch direkt angewendet.
Das hat mich sehr erinnert an, ich glaube, es ist in Mamma Mia 2, wo diese eine Freundin von Donna irgendwann sagt, I think carbs are my soulmates.
Auch schön. Ja. Seitdem teile ich meine Chips mit den Kindern. Ja, so. Julia, wer dich noch nicht kennt. Du bist nicht zum ersten Mal. Beide podcasten nur zum ersten Mal. Beim letzten Mal warst du nämlich da, als ich, glaube ich, hier umgebaut habe. Ich meine, dich gehört zu haben, wie ich tapeziert habe oder so. Wer dich nicht kennt, wo aus diesem, um den Daniel zu zitieren, wunderschönen Internet würde man dich denn kennen?
Also man hört natürlich hoffentlich sehr fleißig jetzt seit über einem Jahr meinen Podcast von Chronographen und Kotzbrocken, in dem ich mit meiner Podcast-Partnerin Jenny die Edelstein-Trilogie von Kerstin Gier auseinandernehme. Oder man kennt mich sonst überall im Internet als Julia_Julnein.
Sehr gut. Ich noch nicht irgendwie.
Nee?
Den Podcast habe ich eine Zeit lang gehört.
Christoph ist mein größter Fan.
Ja.
Was machst du?
Aber ich habe kein TikTok.
Ja. Ich bin auch auf Instagram.
Benutze ich auch fast nicht. Ich benutze YouTube. Wieso? So alte Herren.
Gut. Stefan ist halt ein alter Herr, da kann man nichts machen.
Soll ich jetzt für dich alleine anfangen, meine Reels auch noch auf YouTube hochzuladen?
Gott, du brauchst nicht. Vielleicht muss ich doch mal das. Der Christoph, wenn gute TikTok-Sachen sind, dann schick das. Ich glaube, du hast auch von Julia schon ein oder zwei weitergeschickt.
Ja, aber normalerweise ist es eher mal so, dass ich mit Bob über deine Reels oder wie auch immer man die bei TikTok nennt, redet und der Stefan halt immer so ein bisschen außen vor ist.
Ja, ich weiß ja gar nicht. Stimmt, vor der Sendung. Ja, und dann hast du das und das und dann war das und
so
das.
Einfach vorausgesetzt, so hier.
Redet ihr eigentlich?
Tja, so ist das.
Du hast jedenfalls vor schon langer Zeit gesagt, wenn der Teufel trägt, ich krieg's heute nicht mehr hin.
Als der im Kino war, oder?
Als der im Kino war, der Spandex-Film, wenn der endlich auf hier für den Sneakpot tauglich kommt, dann kommst du zu uns und dann besprechen wir den. Und heute ist der Tag, letzte Woche ist er bei Disney Plus, glaube ich, erschienen und direkt heute hören wir uns. Möchtest du Sneakpot-mäßig den Film für uns kurz zusammenfassen? Vielleicht spoilerfrei.
Okay, I try my best. Also wir haben die legendäre Fortsetzung von Der Teufel trägt Prada 1, der glaube ich, weiß nicht, wann ist er rausgekommen, irgendwann 2005 oder so. Ich habe es mir leider nicht gemerkt.
Ja,
doch. Oder 2006, weil es war 20 Jahre später, glaube ich. Und krass. Die Runway, also diese großartige New Yorker Modezeitschrift, ist in einer Krise, weil sie mit einer Kleidungsfirma zusammengearbeitet hat, die anscheinend ganz kritisierende Produktionsumstände hat und darüber gelogen hat und die Runway das nicht gut genug recherchiert hat und jetzt in so einen Skandal verwickelt ist. Und um das wieder irgendwie zu deichseln, wird Anne Hathaways Figur Andrea Sachs wieder angeheuert, ohne dass Miranda Priestly das weiß und soll dann irgendwie Chief Editor oder so irgendwas sein. Und ja, durch ihre Artikel und ihre Recherchearbeit, weil sie in der Zwischenzeit eine bekannte Journalistin geworden ist, soll sie quasi den Karren wieder aus dem Dreck ziehen.
Ja.
Warst du auch während des Films schon so enthusiastisch, Christoph?
Ja.
Ja?
Genau so. Ich bin einmal eingeschlafen tatsächlich. Wir haben heute den Film fertig geschaut.
Okay, krass.
Und meine Frau hat gesagt,
ich habe dich jetzt gerade auf dem Klo den Film schauen sehen und so. Nee. Sitzt da, guckt aufs Handy, kippt vorne über von der Schüssel. Der Sohn kommt rein, Vater, was liegst du hier? Und der Film war so langweilig.
Vater, nee, oh nein.
Ich habe mit meiner Frau geschaut, der hat sie natürlich auch interessiert. Und heute hat sie gefragt, so, ja, wie viel haben wir denn jetzt noch zu schauen? Und da habe ich gesagt, ja, ungefähr eine Stunde, aber wir müssen eh ein bisschen zurückspringen. Ich bin eingeschlafen. Sie ist auch eingeschlafen. Also ich weiß nicht, ob es am Film lag oder an mir. Ich fand den nicht so spannend, nee. Ich muss sagen, ich fand es ziemlich belanglos. Und ich muss auch sagen, deine Zusammenfassung ist natürlich das, was da drin vorkommt. Ich weiß nicht, ob ich den genauso zusammengefasst hätte, weil es einfach so belanglos war, dass es mir wirklich schwerfällt zu sagen, was die relevanten Punkte in diesem Film überhaupt sind. Also.
Ja, also es war halt irgendwie, man hat halt, glaube ich, diese ganze Skandal und sie ist jetzt Journalistin und sie muss jetzt da kommen, um die Runway zu retten. Dass das nur ein Vorwand war, um Anne Hathaway irgendwie wieder in diese Redaktion zu kriegen, das wissen wir, glaube ich, alle. Es wurde ja auch danach nie wieder angesprochen, auch ihr angeblich so investigativer Journalismus, den sie jetzt da reinbringen will, das ist ja nie passiert, außer dass sie an ein paar Stellen mal ein paar Kontakte hat spielen lassen. Aber man hat jetzt nicht gesehen, wie sie da irgendwie die Zeitung rettet durch ihren Journalismus.
Sie sagt das später mal, so im letzten Drittel des Films, irgendwie, ja, es lief doch so gut und wir haben das doch wieder so gut auf Linie gebracht mit unserem, keine Ahnung, Journalismus, wo ich mir dachte so, okay, da scheine ich geschlafen zu haben, das wurde doch gar nicht gezeigt.
Sie sagt immer nur, wie viel sie arbeitet und was für Artikel sie jetzt noch fertig macht. Ja. So, ich muss noch den Artikel und dann habe ich noch das geschrieben und hier habe ich noch was und das und so, aber eben nicht, wie sich das jetzt, weiß ich nicht, wie es das Magazin verbessert oder sowas. Das fehlt irgendwie komplett mehr.
Ist ja aber, es ist ja schon auch Teil des Films, dass sie da halt die ganze Zeit irgendwelche Artikel schreibt und krass, also angeblich krass recherchiert. Wir sehen sie nicht recherchieren, aber es wird gesagt. Und dann ja aber alle Leute nur auf die Klickzahlen gucken und halt sagen, ja, es liest aber niemand mehr diese langen Artikel. Es geht nur noch drum, was wir in so Kurzformaten irgendwie rüberbringen können. Aber ja, also was sie schreibt, ist vollkommen belanglos.
Egal. Also ich habe es gar nicht gefühlt, was sie da tut. Das war so, ja, sie war halt jetzt auch wieder da und sie also auch ihre Rolle so immer so zwischen, sie ist die Taffe, die das jetzt aufräumt und dann aber auch wieder so, also ganz schlimm, diese eine Szene, wo sie zu der Meryl Streep-Figur nach Hause kommt und dann so vor sich hin stammelt und so piepsig dann, ja, dazu, was wollen sie uns jetzt erzählen? Also
da rutscht sie dann wieder in ihre alte Rolle zurück. Ja. Aber es ist halt nicht glaubwürdig, weil sie ist ja jetzt jemand. Wir sehen ja am Anfang, dass sie kriegt einen Preis und alles Mögliche.
Ja.
Und
dann ist sie und das ganze Unternehmen im Endeffekt Damsel in Distress, gell? Also dann ist ja also in weiten Teilen geht es ja nur darum, welchen Multimilliardär man sich angelt, der jetzt irgendwie sie mit Geld ausstattet, dass sie irgendwelche Visionen verwirklichen können mit ihrem Verlag oder mit ihrem, wo das war mir dann auch irgendwie ein Milliardär zu viel. Also, wo ich mir dachte so, okay, was soll denn das jetzt? Also
das war ärgerlich.
Keinerlei eigene, also ihre Aktion bestand darin, den richtigen Multimilliardär oder die Milliardärin an Land zu ziehen, wo ich mir dachte so, okay, das ist ziemlich wenig Selbstschöpfung. Also da Warum wohne ich dann diesen Charakteren bei? Also
es hat halt die Grundprämisse des ersten Films, also was mich am ersten Film so krass abgeholt hat, eben, dass man halt gezeigt hat, okay, Mode ist nicht einfach nur irgendwas Teures, was Frauen gut finden, sondern Mode hat Geschichte, Mode ist Ausdrucksform, Mode hat kulturelle und wirtschaftliche Einflüsse und so weiter, dass das natürlich nicht nochmal stattfinden kann, weil die Figur von Anne Hathaway hat das ja im ersten Teil schon gelernt. Und auch diese ganzen Umstyling und sie lernt auf einmal Spaß an Mode zu haben Szenen, das kann natürlich nicht nochmal stattfinden, weil, also auch wenn Anne Hathaways Figur im zweiten Teil am Anfang jetzt nicht teure Kleidung getragen hat, war sie trotzdem gut angezogen im Gegensatz zum ersten Teil.
Ja.
Und ich hatte so das Gefühl,
schon stattfinden können. Halt nicht an ihrer Figur. Man hätte ja eine neue Figur reinschreiben können.
Also. Ja, also ich habe tatsächlich ein bisschen darauf gewartet, dass sie es dann diesen komischen Tech-Erben-Milliardär, dass sie dem dann irgendwie schafft, näher zu bringen, was Mode eigentlich bedeutet und halt quasi eher so ein bisschen noch aus so einer männlich, vielleicht auch sehr sexistisch geprägten Perspektive dann so langsam lernt zu verstehen, was der Wert dieser Zeitung ist oder dieses Magazins.
Ja.
Aber das ist ja gar nicht passiert.
Nö, null.
Ja, aber das wäre halt eine Geschichte gewesen. Da hätte ein Charakter eine Entwicklung gehabt.
Ja.
Jetzt ist doch nur so, sie rennt rum und sucht jemand mit einem dickeren Portemonnaie und im nächsten Film sucht sie einen mit einer dickeren Knarre oder mit größeren Muskeln oder das, also. So ein Quatsch.
Ja, und dann, also,
ja.
Was ich dem Film wirklich gebe, ist, dass er an ganz vielen verschiedenen Punkten so ganz klar Haltung gegen KI und auch gegen so die Beschleunigung von Medien und dass halt einfach, ja, Geld gestrichen wird, um wirklich Kunst zu machen und so, dass das sehr oft thematisiert und auch hart kritisiert wird. Das fand ich einen der ganz, ganz großen Pluspunkte, aber ansonsten war da handlungsmäßig echt nicht so Fülle.
Ja, und also mir war es dann auch gegen Ende zu viel Zuckerguss, muss ich sagen, also, oder Kitsch, je nachdem, wie man es nennen will, wo ich dann schon gemerkt habe, okay, das ist jetzt für die Fans, also Fanservice, verstehe ich schon alles. Waren ja auch ein paar nette Easter Eggs drin, so, dass sie auf irgendwie, was war's mit einer Katze, dass sie auf ihre Catwoman-Rolle angesprochen wird irgendwie. Also, ja, nice, aber, und alles, was im letzten Viertel passiert, aber wo ich mir dachte, so, okay, das reißt jetzt auch nicht mehr raus. Das ist jetzt einfach über einen schlechten Film noch Zuckerguss drüber gegossen. Also, ich mochte es nicht.
Also, ich habe mich in dem Film schon eigentlich ganz wohl gefühlt. Also weil es halt, wenn man den ersten Film so obsessiv oft geschaut hat wie ich, dann erkennt man, also weiß nicht, gab es halt immer so ganz, ganz kleine Szenen, die halt im zweiten Teil dann wiederholt wurden, wo irgendwie auch teilweise Musik im Hintergrund lief, die im ersten Teil schon lief. Ich fand es iconic, dass Lady Gaga da war und anscheinend das Outfit getragen hat,
absolut,
das sie anhatte, als sie keinen Grammy bekommen hat.
Ah, geil.
Und ich so war so Slay Lady Gaga. Ja,
das war
also auch so diese kleinen Callbacks, dass sie dann zu diesem Assistenten meinte, so ja, aber egal was du tust, geh nicht die Treppe hoch, don't go upstairs. Und er ist so, ja, also wer würde denn sowas tun? Sie so, ja, wer würde sowas tun? Das war ja richtig dumm. Also das mochte ich irgendwie schon ganz gerne, aber ja, ich glaube, es ist halt viel mehr Fanservice, als irgendwas neu zu machen.
Aber dann haben sie, was das angeht, finde ich auch Chancen liegen gelassen. Also dann hat sie am Ende, so in der letzten oder vorletzten Szene, trägt sie ja die ganze Zeit so einen blauen Pullover, wo ich mir dachte so, warum jetzt diesen hellblauen Pullover? Warum lassen sie, warum
der
nicht royalblau? Nee, ist er nicht.
Der
war zu hell.
Echt? Weil ich, also
ja,
ich habe gedacht,
kein
das Royalblau, ist der Pulli,
weil das,
aus
weil
den,
das ist, dachte ich auch. Also, aus dem Wühltisch, gell? Wo diese Wühltischrede. Aber da geht's um Royalblaue. Also ich müsste mich extrem irren, wenn es nicht so wäre, aber ich bin der Meinung, dass es genau darum ging, dass es exakt um diesen Blauton ging. Und jetzt ist es ein Hellblau, wo ich mir dachte so, ich sehe diesen Pullover und sehe sofort, was gemeint ist oder was gedacht ist, aber es ist nicht getroffen. So, konntet ihr nicht den alten Pullover raussuchen oder,
nee, aber
oder die Farbe wenigstens?
Der Pulli im ersten Teil war auch hellblau.
Bist du sicher?
Ja, warte, ich schaue das jetzt nach.
Ich muss den alten Film nochmal schauen. Habe ich da so eine falsche Erinnerung?
Ich weiß
nicht,
dass...
Doch die,
ist,
die Priestley-Figur
redet. Nee, sie sagt nämlich,
doch,
der ist nicht einfach blau, er ist Azur, sagt sie.
Oder Azur, genau. Nicht Royal, Azur, ja. Aber das ist doch auch dunkler, oder?
Nee, nicht unbedingt.
Habe ich mich etwa umsonst geärgert? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ah, okay, vielleicht falsche Erinnerung. Kann auch sein.
Ja, gut, doch, dann gebe also ich hab's jetzt, ja, ich hab's jetzt nochmal gegoogelt und also im Original sagt sie Cerulean, was Azurblau ist. Und also ich finde jetzt gerade nur Bilder aus dem ersten Teil, aber da, also da ist der schon sehr hellblau.
Okay, dann gebe ich Ihnen das. Ich dachte, Sie hätten da nicht den Ton getroffen. Nee, ich bin der Meinung, das ist nicht das Gleiche. Ich hab's auch gerade. Na gut, ich weiß nicht. Bräuchten wir jemanden, der Farben studiert hat?
Und sie dann auch sehen kann.
Ja, genau. Oh, Ben!
Gemein. Ja, vielleicht habe ich einfach falsche Erinnerung. Na gut, dann ist das so. Trotzdem, es wird nicht mein Film. Also, was mich am meisten gestört hat, war diese Milliardärsschwämme. Die waren ja auch zum Teil, also völlig idiotisch. Also dieser, von Emily Blunt, dieser Milliardär, der war ja nicht ganz sauber eigentlich. Also, deswegen konnte ich auch diese Geschichte mit, AI wird euch alle ersetzen, man braucht die ganze Modebranche bald nicht mehr, weil AI konnte ich halt gar nicht ernst nehmen, weil der war halt, also von dem kam ja nichts Vernünftiges.
Mhm. Und ich fand es halt auch so schade und auch so peinlich, dass man die Figur von Emily Blunt, die ja im ersten Film nichts anderes wollte, als irgendwie da in dieser Modezeitschrift aufsteigen und man ja auch im ersten Teil immer wieder bewiesen bekommen hat, dass sie sich extrem gut mit Mode auskennt,
ja,
dass die jetzt reduziert wurde auf eine Frau, die sich aus welchem Grund auch immer, weil wir wissen nicht warum, nicht zutraut, von alleine in der Modewelt irgendwie wieder, sag mal, im Redaktionsbereich Fuß zu fassen, sondern halt jetzt der Meinung ist, ihr einziger Weg, da in der Runway nochmal in der Redaktion tätig zu sein, ist, sich die Zeitschrift von ihrem reichen Boyfriend kaufen zu lassen, mit dem sie auch immer wieder so interagiert hat, als fände sie ihn wirklich richtig widerlich. Also ich finde, die hat ihn immer wieder angeguckt, als wäre sie sich gerade bewusst darüber, dass er der peinlichste Mensch auf der Erde ist.
Ja, sie möchte nicht mit dem zusammen sein, sie möchte sein Geld haben.
Ja,
aber
sie hat ihn auch als Mäzen bezeichnet. Also.
Mhm. Ja, ihn persönlich meint sie nicht. Sie meint sein Geld.
Ja.
Was auch sehr unangenehm war.
Absolut.
Ja, und auch da hat man irgendwie ziemlich viel liegen lassen, finde ich, weil es ist ja irgendwie realistisch, dass Frauen eingetrichtert wird. Du kannst nicht alleine erfolgreich sein, sondern du brauchst immer einen Mann als Vehikel, der dir Sachen ermöglicht. Aber wenn man diese Geschichte aufmachen will, dann müsste man halt auch irgendwie zeigen, wie sie, die ja die Qualifikation hat, was wir ja wissen, dann irgendwie für sich rausfindet, dass sie es eben doch auch alleine kann.
Und sie kann es ja, sie ist ja bei hier Dior, die, was weiß ich, Chefin irgendwas und öffnet da Shops und macht da und tut und eigentlich hat sie das und dann schreibt mir ihr so ein Typ, damit er es am Schluss kaufen kann, damit sie da so eine dusselige Zeitung führen kann. Also das fand ich nicht so stark. Schade. Wirklich schade.
Ja.
Was ich hingegen grandios fand, war Stanley Tucci. Ich freue mich ja sowieso, wenn ich den sehe.
Ja.
Aber der war diesmal, er hatte diesmal noch mehr Raum. Er hatte, also für mein Gefühl hatte er mehr Freiheit und konnte noch mehr Unsinn machen und lebendig sein. Und ich fand's sehr, sehr gut. Also, und diese TJ Maxx an bin, ich weiß nicht, das habe ich irgendwo gelesen, der hat wohl danach, also der lästert ja im Film einmal über TJ Maxx, als sie da reinkommt. Mhm. Und dann hat er wohl im Nachhinein eine Werbekooperation mit denen gehabt.
Okay.
So einfach auch nochmal, dass das, naja, sie werden erwähnt und erstmal ist ja, gibt keine schlechte Presse sozusagen. Mhm. Und ja, dann hat er später wohl nochmal was mit denen zusammen gemacht, was ja irgendwie auch lustig ist.
Es würde mich auch mal interessieren, ob TJ Maxx quasi, also ob die schon dafür bezahlt haben, im Film erwähnt zu werden, wenn auch auf negative auch negativ. Weise.
Ja, das stimmt.
Oh, das könnte ja sogar sein, ja.
Ja. Naja, also das ist auch halt, finde ich, so das größte Problem, dass ja beim ersten Teil sowohl die Vogue als auch halt alle möglichen großen Marken sich ja eigentlich eher geweigert haben, an diesem Film mitzumachen, weil halt die Vogue sich so ganz krass dagegen gewehrt hat, dass halt eigentlich diese Parodie auf ihre Chefredakteurin verfilmt wird und die deswegen anscheinend auch sehr viele Mittel eingesetzt haben, um zu verhindern, dass der Film irgendwie halt namenhafte Partner bekommt und sie dann also wirklich Probleme hatten anscheinend beim ersten Film, die Leute irgendwie auszustatten und einzukleiden. Und diese Anti-Bewegung, die gab es ja jetzt logischerweise nicht mehr, sondern alle fanden es total geil, in diesem Film erwähnt zu werden. Und ich finde, das hat man halt ein bisschen gemerkt, dass also...
Stimmt, dass Donatella Versace dann am Tisch sitzt und sowas.
Ja, also es war die super Cameos. Viel Name-Dropping, es war ja Cameos bis zum geht nicht mehr. Es wurden auch, ich hatte das Gefühl, so Marken, Logos und so wurden auch viel präsenter gezeigt, als es im ersten Teil war. Und ja, irgendwie das, also es war halt so irgendwie so durchkommerzialisiert.
Ja, was jetzt auch schade für die Unternehmen ist, dass sie jetzt, wenn sie mal vorkommen in dieser Filmreihe, dann halt in dem schlechten Film.
Na ja, gut, im ersten wollten sie ja nicht.
Ja, klar, ja. Natürlich. Haben sich nicht getraut.
Aber waren im ersten nicht auch ein paar wenigstens dabei, oder?
Ja, also auf jeden Fall Jimmy Choo war, also wurde im ersten Teil erwähnt. Ich glaube auch Yves Saint Laurent, bin mir aber nicht sicher. Und ich glaube, es wurden mal so ein paar Namen von ChefdesignerInnen von irgendwelchen großen Modehäusern so genamedroppt immer mal wieder, aber das halt jetzt irgendwie, weiß nicht, die große Marke Dior da irgendwie dabei ist oder so, das gab's nicht.
Okay, war gut.
Ja, und es war ja jetzt völlig allgegenwärtig.
Mhm.
Ja.
Und was mich wirklich mit am meisten aufgeregt hat, die Outfits waren scheiße. Weil, also das, was ich am ersten Teil so liebe, ist, dass wir da immer wieder so Sequenzen haben, sowohl von den anderen Frauen, die da arbeiten, als auch von Anne Hathaway dann irgendwann, wo man halt so jeden Tag sieht, wie sie zur Arbeit geht und halt jeden Tag ein anderes Outfit anhat, was richtig slayt. Und im ersten Teil waren das halt noch Outfits, wo es um die Komposition des Outfits ging. Also wenn man irgendwie gesehen hat, ach krass, sie trägt jetzt irgendwie, weiß nicht, so etwas weitere Lederboots und einen langen Plissé-Rock dazu und das ist jetzt irgendwie ein cooles Outfit. Also da ging es viel mehr dazu darum, wie Teile kombiniert werden. Und die Outfits im zweiten Teil waren fast nur so Einteiler, die sie halt anhatte und die von einer teuren Marke waren, deswegen waren die cool. Aber da gab es jetzt ganz wenig, wo man jetzt zu Hause sagen könnte, okay, ich style mir das nach und kaufe mir halt von einer No-Name-Brand auch so einen Plissé-Rock und auch solche Stiefel oder so.
Also ich kenne mich da zu wenig aus, aber meine Frau hat irgendwann mal gesagt, bei irgendeinem Outfit, also zu dem Outfit hätte ich ja keine schwarze Handtasche genommen. Keine Ahnung, kenne ich mich nicht aus.
Jetzt interessiert mich natürlich, welches Outfit das war, weil es ist mir nicht aufgefallen. Aber
geht über irgendeine Straße, relativ am Ende.
Okay, weil also ich weiß, dass also es wurde ja ein riesen Hype gemacht um dieses Kleid, das sie dann bei Miranda da in den Hamptons trägt. also wo sie ja dann vorher noch mit Nigel zusammen in diesem Ankleidebereich da steht und ist so, oh mein Gott, bitte dieses Kleid, ich muss es haben, und er ist so, kein einziger Fleck darf drauf sein. Und dann sieht man im nächsten Shot dieses Kleid, und es war halt dieses bunt gemusterte mit diesem viereckigen Muster drauf, dieses Sackkleid.
Ja, ich dachte,
und ich saß halt wirklich so da und war so, das ist es jetzt? Das ist das unglaublich krasse Designerkleid, das du unbedingt tragen wolltest? Also Maus, das hätte ich dir auch selber aus dem alten Vorhang nähen können.
Das ist ja gemein.
Das hat ein bisschen was von Bauhaus, oder?
Ja, in a way schon, aber also ich fand's so underwhelming, dass ich wirklich so war, so, okay, und das ist jetzt irgendwie das Kleid, das so hochgehypt wird, dass wir es in der Szene selber nicht mal sehen, wo drüber gesprochen wird.
Ich merke jetzt, wo du so intensiv über die Kleider redest, dass ich wieder mal nur nach den Männerklamotten geschaut habe. Gut, ist ja auch das, was ich dann eher tragen würde. Aber,
ja, aber darum geht's in dem Film ganz wenig, weißt du?
Geht's ja nur ganz, ja, aber mein Auge steuert dann so. Das, was Nigel anhat, war immer passend zu ihm.
Stimmt.
Angemessen altmodisch, leichten Touch drüber, fand ich sehr geil. Und auch das, was John Batiste anhatte, fand ich auch sehr, sehr geiles Sakko. So schön blumig und so.
Stimmt.
Da habe ich mich sehr gefreut, als ich den gesehen habe. Christoph, das war, ist dieser, Klaviervirtuose. Ja, genau.
Habe ich wieder nicht erkannt. Wo kommt der vor?
Auch in den Hamptons. Der sitzt neben ihr in den Hamptons.
Ah, okay. Den erkenne ich nie.
Ja. Und dann trifft sie noch auf einen Basketballspieler von den Knicks, die irgendwie einen Monat, nachdem der Film rausgekommen ist, Meister geworden sind. Und sie sagt zu ihm noch so, ja, ganz gute Saison gehabt, oder? Im Nachhinein ist es halt, oder jetzt aus unserer Sicht, wenn wir den Film heute schauen, ist das schon irgendwie cool. So, ganz gute Saison gehabt, würde ich mal sagen, aber gut, ist in der Vergangenheit gewesen.
Stell mal vor, die wären nicht Meister geworden. Dann wäre der Satz ja wirklich gealtert wie Milch.
Vielleicht wäre er drüber hinweggegangen. Ich glaube, er hat trotzdem auch letztes Jahr schon eine ziemlich starke Saison gespielt. Also ist schon einer von den Stars. Aber das ist alles was ich nicht weiß, sondern mir nur angelesen habe. Die Outfits von Stanley Tucci. Ich habe jetzt gerade nochmal Fotos geguckt. Es ist so geil. So ein fetten Ring. Das ist komplett durch geil. Ja. Und auch ihr hier, der zweite Assistent von
Der hatte ja so geile Hemden an, immer.
Gut. Ja, aber wir wollten ja gar nicht über die Männer reden. Ich habe das jetzt irgendwie nur hier entführt.
Doch, lass uns mal kurz über die Männer reden, weil was war bitte diese Love Story, die sie da dazwischendurch noch hatte mit diesem halbhässlichen Dude, der da das Hochhaus neu aufgezogen hat?
Das war auch egal, oder?
Also, das war wirklich
halbhässliche Dude.
Ich will jetzt ja auch keine Leute Body Shame, es tut mir leid, ich bin einfach so enraged. Aber also, es war irgendwie so, also ja, die hatten dann halt, die haben sich da so kennengelernt und dann hatten sie mal ein Date, was irgendwie so ganz gut lief, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich dachte, oh mein Gott, die Chemistry, wie die Funken hier sprühen. Und also irgendwie nichts an dem war irgendwie so interessant oder charming oder was weiß ich, in irgendeiner Form gewinnend, dass ich mir dachte, so ja, das ist der Mann, der jetzt hier die erfolgreiche Journalistin, die sie ja da sein sollte, aus ihrem Hustle-Mode rausholt oder keine Ahnung.
Ja, also die ganze Geschichte mit ihm war, also man hätte es auch rauslassen können, oder? Hätten wir was verloren?
Ja, und ich glaube, das war halt wirklich so, weil dieser Film nicht ertragen hat, dass Anne Hathaways Figur einfach beruflich erfolgreich sein könnte und dann nicht noch nebenher auch noch jemanden findet, in den sie sich verliebt. Weil was Frauen ja auf keinen Fall sein dürfen, ist Single.
Ja, und was diese Verliebtheitsgeschichte anging, oder diese, ich will gar nicht Verliebtheit sagen, oder Beziehungsgeschichte, das war ja sogar auch im ersten Film noch interessanter, weil da hat's ja diesen super toxischen Freund gehabt, der sie dann versucht hat, da unter Druck zu setzen, was man im ersten Film auch noch besser hätte bearbeiten können, als das damals geschehen ist, aber es war halt auch zu der Zeit, aber da machen sie ja dieses Mal gar nichts, also das ist ja irrelevant eigentlich, also ja, klar, die hat irgendwie diese Beziehung, aber so richtig von Relevanz ist das nicht. Also
Ja, vor allem, weil sie halt am Anfang ja noch gesagt hat, ja, dass sie nicht verheiratet ist und auch keine Kinder hat, weil sie irgendwie nie die Person gefunden hat. Und natürlich, jetzt, wo sie dann zurück in New York ist und bei der Runway zurück, da läuft ihr dann auch der Mann ihrer Träume über den Weg. Weißt du, wir sind so, ach, jetzt lass sie doch Single sein.
Dieses Rom-Com-Ende, das war ja so schlimm, wie sie dann an der Tür mit ihm spricht und was sie dann zu ihm sagt. Also das war, also einfach nur, das war ja nicht mal mit Zuckerguss, das war ja, ich keine Ahnung, was das war. Schlimm, es war einfach schlimm.
Meinst du, wo sie dann zu ihm gemeint hat, irgendwie, ja, ich weiß gar nicht mehr, was...
Perfekt und ich bin nicht perfekt und wir sind zusammen nicht perfekt und das ist perfekt, bla bla bla, irgendeine Scheiße.
Ja,
oh mein Gott.
Wo ich dann auch so was...
Gott.
Nee, also manchmal ist es auch mit, weiß nicht, wie alt soll sie sein im Film, mit Mitte, Ende 40 oder so, ist es okay, Leute kennenzulernen und dann zu merken, nee, du hast tatsächlich die Ausstrahlung einer kaputten Glühbirne und ich würde es jetzt hier gerne lassen mit uns beiden.
Ich habe übrigens die Szene gefunden, von der ich vorhin sprach, mit der Handtasche. Ich kann keinen Screenshot machen, das lässt Disney nicht zu. Aber sie ist 12:40 vor Ende. Das ist, nachdem sie sich mit Emily Blunt getroffen hat in dem Café. Und sie trägt eine blaue Jeans und hellbraune Schuhe und eine braune, ich glaube, Wildlederjacke. Und sie trägt dazu eine schwarze Handtasche, Lederhandtasche.
Moment, das muss ich jetzt anschauen gehen.
Podcast Gold hier.
Wie viel? 12 Minuten?
12:40 vor Ende.
Okay, dann kann ja jeder.
Also bei 1:48
kann man dann mal nachgucken.
Durch? Ich glaube ja. Ja, genau. Bei 1:48, das ist auch 12:40 vor Ende.
Aber ah, gesagt, oh ja.
Also meine Frau hat halt gemeint, so, sie versteht halt nicht, warum diese Handtasche. So, die passt zu nichts, was sie anhat. Spiegelt sich in nichts wieder.
Ja, da würde ich tatsächlich mitgehen. Also mir ist die Handtasche nicht so präsent aufgefallen. Oh Gott, ich sehe auch gerade die Bilder von diesem unfassbar hässlichen blauen Glitzerkleid. Aber ja, es sieht tatsächlich ein bisschen aus, als hätten sie die Tasche einfach, oder als sei Anne Hathaway gestylt zum Set gelaufen. Und genau. Dann war
komm,
irgendjemand so,
Tasche.
Scheiße, wir haben noch keine Tasche. Komm,
ja, genau.
Ja, dann haben sie irgendeiner Praktikantin, haben sie dann so ihre private Handtasche
von der Schulter gerissen. Stand da mit ihrer Handtasche so,
ja, genau.
Können wir die kurz haben? Ja, ja. Können sie froh sein, dass nicht das Handy dann noch versehentlich geklingelt hat am Set.
Ja, genau. Sehr schön. Gut, wollen wir mal Punkte geben?
Ich habe noch eine Frage. Wart ihr schon mal auf so einer Fashion-Show oder sowas?
Nee.
Ich nicht, nee.
Hat ihr Bock, da hinzugehen?
Eigentlich nicht.
Jein. Also, ich finde halt so diese High-Fashion-Shows, das ist ja meistens, also da wird ja keine Mode präsentiert, die irgendjemand wirklich tragen würde inzwischen. Also, ich habe neulich Aufnahmen gesehen von einer Dior-Show von, weiß nicht, ich glaube von vor 10 Jahren oder so, wo der komplette Laufsteg war ein Einkaufszentrum. Und man konnte quasi in dem Einkaufszentrum rumlaufen und auch die Models waren einfach Kundinnen in Anführungszeichen im Einkaufszentrum.
Okay.
Und dann gab es halt so kleine passierte Tomatendosen, aber es war so das Dior-Level. Label drauf.
Aha,
oder so. Okay. Also es war wirklich alles so minutiös durchgeplant und sollte halt irgendwie gleichzeitig so Mode im Alltag, aber halt auch irgendwie so Overconsumption irgendwie kritisieren. Und also sowas würde ich mal richtig gerne live sehen. Also wo halt irgendwie das Ganze so ein, also wo das auch alle, die dabei sind, so ein Happening mitmachen und so, wo alles irgendwie so ein großes Konzept ist. Aber irgendwie mir da angucken, was jetzt hier der neue Rock ist oder so.
Ich glaube, es geht auch bei diesen Dingern eher um das Happening, eher wie so ein Theater.
Ja.
Ins Theater zu gehen.
Ich habe mir überlegt, ich hätte da schon Bock, mir das mal anzugucken, aber dann eben so wie das diese eine Show, die wir sehen, so High Fashion am Limit, weißt du, so drüber, um das mal um es mal so miterlebt zu haben, wie die Leute da abgehen, wie die, also mir die Zuschauer anzugucken, mir natürlich auch die Models, wie die laufen, wie das alles choreografiert ist, wie das Licht, wie Ton, wie alles zusammenwirkt.
Um das ist sicher spannend, ja.
Um es mal so zu sehen.
Ich habe einen alten Freund, der arbeitet bei der Messe Frankfurt.
Aha.
So in der, also der ist Germanist eigentlich und der arbeitet irgendwie in der PR. Mhm. Und der war im Rahmen dessen mehrfach bei der Fashion Week in Berlin.
Okay.
Und obwohl der überhaupt gar kein, also der ist überhaupt nicht so ein stylischer Typ oder so, also, mhm. also man würde nicht denken, dass der damit irgendwie dann Zugang zu hat. Aber der war sehr begeistert davon, eben weil es halt einfach spannend ist. Weil es halt, ja.
Ja.
Was ist, was man normalerweise nicht erlebt. Also, wo ich mir auch dachte, okay, wenn der das spannend findet, dann scheint das doch, scheint es ein Erlebnis zu sein. Aber so.
Ja, also ich glaube, allein für die Experience wäre es wahrscheinlich schon super cool, das mal zu sehen. Aber ich glaube, ich, also, es gibt ja auch sau viele, so, InfluencerInnen oder so, also nicht das jetzt behaupten würde, ich würde da irgendwann hinkommen oder keine Ahnung, aber die halt denn so als Side-Hobby haben die halt so, ja, ich gehe immer auf jede Fashion Week und schaue mir das an.
Mhm.
Hm.
Und ich glaube, also das wäre mir zu stressig. Aber so einmal einfach, um es gesehen zu haben fürs Happening, ja. Fände ich schon irgendwie ja. Witzig.
Ja, wie bei so vielen Sachen, wenn du den Besten ihrer Branche bei der Arbeit zugucken kannst, das ist ja bei fast allen Sachen interessant irgendwie. Also ich weiß nicht, ob beim Metzgertum oder so mir das Spaß machen will, aber
ja.
Ah, ja, wenn der so eine schöne Wurst macht, ja, ist schon cool.
ein neues Rabbit Hole, in das ich jetzt reingefallen bin auf TikTok, die Leute, ich weiß gerade nicht, wie sie heißen, sind nicht die Stage Manager, also die Leute, die quasi bei so Musical Shows und so die ganzen Licht- und Sound-Cues ansagen. Also die haben dann einfach so das Skript vor sich und müssen dann halt immer so, also jeden einzelnen Lichtcue durch so ein Mikrosystem ansagen und sind dann immer so XRL 2 go, lights go, X3 go. Und das machen die halt die ganze Show lang und da gibt's so ein paar, die halt das so mitfilmen, wie sie das halt ansagen und dann gleichzeitig auch ihre Perspektive auf die Bühne filmen.
Klingt jetzt nicht
was
so wahnsinnig telegen, muss ich sagen.
Also es, wenn du gleichzeitig die Bühnenansicht siehst und dann halt auch siehst, was passiert, also dass die halt dann quasi wissen müssen, ah okay, da setzen die Bläser ein und zu den Bläsern wollen wir anderes Licht und deswegen muss ich jetzt genau das abpassen und so. Das ist schon irgendwie super spannend, wie die da so diese Abläufe einfach im Kopf haben.
Das ist cool, wie so ein Rallye-Beifahrer, der dir sagt, ob du jetzt eine 90 Grad oder eine 60 Grad Kurve fährst.
Mhm. Ja.
Ja.
Also, und auch da sind es die Besten ihres Fachs, weil
krass
am Broadway angestellt sind.
Ja, klar.
Ja.
Und ohne sie wird es halt auch nie so aussehen, wie es aussieht.
Nee, wenn da jeder Beleuchter dann umschaltet, wenn er denkt, jetzt kommen die Hörner, das ist halt Feuerwerk, aber nicht. Ja. Und selber laufen? Laufsteg?
Never ever.
Für Engelbert Strauß, Christoph oder so? Mein Cousin war doch da mal auf so einem Fotoshooting, wo er mit so einer Kettensäge auf der Schulter durch die Gegend gelaufen ist.
Was?
Ja.
Ja, du hast so einen Model-Cousin, das stimmt schon, ja.
Da gibt's so ein lustiges Bild, wo der mit so einer, da war er 19, 20
oder so. Das war für Engelbert Strauß oder was?
Ich weiß nicht, ob für Engelbert Strauß oder sonst irgendeine so eine Handwerkermarke, aber ich glaube, er hat dann irgendwie eine Kettensäge ohne Schutz auf der Schulter getragen. Also so, du denkst, wieso denn das? Und das war halt nur alles Fake-Props und so.
Das passt zu dem Film, den ich heute vielleicht vorschlage.
Okay.
Chainsaw Massacre Teil 4 oder was?
Mal gucken.
Ja. Nee, aber sonst eher nicht laufen.
Nee, das würde ich niemals tun. Da würde ich eher Karaoke singen.
Da sind wir wieder beim Thema.
Das geht ja. Ja, mal gucken, wann das ist. Ach nee, was? Zur 1000 wolltest du singen, gell?
Ja, genau. Ja. Und der Bob will Stand-up machen.
Genau.
Für dich finden wir noch was.
Oh Gott.
Ja, haben wir doch jetzt eine Idee.
Ach so.
Also, wenn du Karaoke singst, dann sag Bescheid. Ich habe ja erstens auf dem Jahresbingo stehen, dass ich mal Karaoke singen gehen will. weil ich, aha, das tatsächlich noch, also bisher nur einmal so im Urlaub gemacht habe und sonst nie. Und ich ja von verschiedensten Seiten immer gesagt bekomme, ich darf das nicht machen, weil ich dann anderen Leuten die Stimmung versau.
Ich habe dich auch schon singen sehen. ich kann mir vorstellen, dass ich das ungern haben wollen würde.
Ja, mein Argument ist ja immer, dass es dann halt wichtig ist, wenn man singen kann, was zu singen, was dann aber auch den Party-Modus für alle anderen so ein bisschen reinbringt. Wo dann alle anderen im Saal mitsingen können. So, also mein erster Pick wäre immer noch Männer von Herbert Grönemeyer oder so. Weil da kann ja niemand irgendwie gesanglich performen, sondern da grölen halt alle mit und haben eine gute Zeit.
Das stimmt. Ich meine, es ist ja ein Lied, was im Original von jemandem gesungen wird, der eigentlich nicht so richtig gut singt. Also von daher. Und das macht ja den Charme aus eigentlich. Stimmt, ist eigentlich ganz spannend, ja. Ein Lied zu nehmen, was als Inhalt oder was als Charakteristikum hat, das eigentlich nicht toll gesungen wird. Und das dann zu singen, obwohl man selber besser singt als der Interpret. Okay, ja, ich sehe, da ist Potenzial.
Dann sehe ich das halt mehr als Herbert Grönemeyer in Imitation als meine eigene Gesangsperformance.
Okay, ja. Spannend. Ja, okay, mal gucken. Vielleicht finden wir dann einen Termin. Das ist ja. Gehen wir zusammen Karaoke singen, Julia.
Yippie!
Wenn ich deine Freunde nicht mitnehme.
Wenn meine Freunde mir das aktiv verbieten.
Ja, echt, ist das so? Oh Gott.
Du bist ja lieb. Naja, gut.
Dich nehmen wir nicht mit, du bist zu gut.
Gibt's in Frankfurt so Karaoke-Bars?
Ich habe keine Ahnung. Also bei uns in Sulzbach gibt's regelmäßig Karaoke. Ich glaube so einmal im halben Jahr oder so. Aber bisher habe ich es, wie gesagt, nicht geschafft.
Okay.
Ich weiß auch nicht, wie viel dann da sind. Ob dann nur die zwei, die singen wollen, da. Keine Ahnung.
In meiner Hamburg-Zeit, da als ich im Löwen war, da sind die, also hier Baumann und wohl auch Meier mal abends in der sogenannten Thai-Oase abgestürzt und haben da Karaoke gesungen.
Ich glaube, Karaoke gibt's überall.
Ja, ja.
Ich war mal an meinem Geburtstag in Niederbayern. Ist das Niederbayern oder Oberbayern? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Also es war Deggendorf. Nee, das müsste Niederbayern sein. War ich in Deggendorf auf einer Baustelle oder Maria Posching auf einer Baustelle und da war meine jetzige Frau, damalige Freundin, mich besucht zu meinem Geburtstag, weil ich eben da zu dem Zeitpunkt unten war. Und dann sind wir eben auch in Deggendorf weggegangen und sind dann auch zufällig in eine Karaoke-Bar gestolpert, wo ich mal auch dachte so, okay, jetzt kommt der Zeitpunkt, wo ich zum ersten Mal Karaoke singe. Und dann entwickelte sich der Abend nicht. Das war dann immer so, ja, wann geht denn hier Karaoke los? Ja, wir fangen um 7 an. Okay, warten wir noch die halbe Stunde. Und dann haben wir die halbe Stunde noch gewartet und dann ging aber nichts los. Also da sang dann keiner und da waren dann ganz wenig Leute da. Und dann, also nee, also jetzt vor meine Freundin und noch drei andere stelle ich mich jetzt nicht und singe irgendwas. Das war irgendwie komisch. Wahrscheinlich muss man da irgendwie nachts um 11:30 hinkommen oder so, wenn die Leute schon ein bisschen was getrunken haben und eben auch da sind. Also
Ja, wenn dann nur irgendwie drei Leute im Dorf sind, dann ist ja auch blöd. Okay, also ja. Karaoke steht noch aus.
Ja.
Oh Gott. Oh, das wäre für mich so schlimm. Okay.
Für dich finden wir schon noch was.
Ja,
okay, du wolltest ja Laufsteg bei der 1000 machen.
Naja, ist auch wie tanzen. Ob ich jetzt im Walzertakt oder normal. Naja, egal. So.
Es kommt auf die Mode an, die wir dir anziehen.
Oh Gott. Du meinst ja, High Fashion und du hast es vorher geschneidert. Glaub. Ohne Hilfe.
Ich glaube, bei Camp David gibt's sogar, ist es Camp, doch, ich glaube, gibt's so Modeschauen, wo dann aber auch so irgendwie so eine Hip-Hop-Performance einfach so Teil der Modenschau ist.
Cool.
Es lief nämlich eine Zeit lang immer McFit, liefen so Clips, wo die McFit-Models dann die Camp David-Sachen anhatten und dann so getanzt haben in den Allwetterjacken und so.
Also, geben wir mal Punkte, oder?
Ja, ich bin bereit.
Ja.
Wer möchte beginnen? Julia, fängst du an?
Also, ich habe ja trotz all der Kritik und so, habe ich mich wohlgefühlt in dem Film. Also ich werde ihn jetzt bestimmt nicht nochmal gucken, aber trotzdem, also weiß nicht, trotzdem sind es für mich so, ich glaube, ich würde 5 Sterne geben. Oder also 5 von 10.
5 Punkte. Mhm. Okay. Ja. Ja, für mich sind es nicht so viele. Also er hat mich jetzt nicht so aktiv geärgert, aber er hat mich schon ziemlich gelangweilt, muss ich sagen. Und ich habe nicht gesehen, um was es eigentlich gehen soll, außer dass wer kauft das Ding jetzt, was mir sehr egal war. Also es war mir, der ganze Film war mir schon ziemlich wurscht. Deswegen gebe ich 2,5 Punkte. Das sind aber auch Jan-Punkte, gell? Also
ja.
Okay.
Du gibst so viele Punkte, wie ich Sterne auf Letterboxd gebe. Also.
Ja, ich benutze halt die ganze Skala. Früher hätte ich da auch 5 gegeben, aber nee, das ist schon. Also der ärgert mich nicht richtig, aber es gibt mir auch gar nichts. Ich weiß nicht, warum ich das gucken soll. Ich finde das öde. Da schaue ich wirklich noch 3-mal den alten Film, bevor ich den nochmal schaue. Schaue ich wahrscheinlich 10-mal den alten Film. Also, weil der hatte wirklich was und der hier hat eigentlich nichts. Also, das ist eigentlich vertane Zeit, finde ich.
Okay, nee, so hart nicht. Ich bin da eher bei Julia. Ich glaube, ich komme sogar bei 5,5 Punkte raus. Es sind nicht 2 Sachen, über die ich noch gar nicht gesprochen habe, die mir richtig gut gefallen hat. Zum einen die Darstellung von New York. Da bin ich ja habe ich ja eine Schwäche für. Ich habe jetzt mittlerweile Besuch von 2, ein Kind und eine Katze und die reden miteinander. Und die Kameraarbeit von Florian Ballhaus fand ich auch richtig gut. Also gerade so.
Florian Ballhaus hat die Kamera gemacht?
Ja.
Das wusste ich gar nicht. Ja.
Wieder. Bist du einer der wenigen, die zurückgekommen sind.
Cool.
Vom hinter dem Kamerateams sozusagen. Ja, also die Kameraarbeit fand ich gut. Ich gebe 5,5 und einen halben Bonuspunkt für New York und die Kameraarbeit. Also lande ich bei 6 Punkten.
Ach, ich gebe übrigens noch einen extra Punkt. Das hatte ich vorhin
jetzt
schon
auf einmal.
Ja, habe ich schon, bevor wir aufgenommen haben, habe ich mir vorgenommen, dass ich einen extra Punkt für Lady Gaga gebe. Deswegen komme ich bei 3,5 raus.
Ich möchte auch übrigens hier kurz einwerfen, das fand ich sehr cool, ganz am Anfang ja so eine KI-Slop-Animation von Miranda Priestly gezeigt wird. Und also das ist so eine ganz kurze Sequenz, wo man nur so kurz halt sieht, was Leute so shit posten. Und dafür haben sie extra eine Künstlerin angestellt, die diesen KI-Post gemalt hat. Weil sie sich halt geweigert haben, in dieser Produktion überhaupt irgendeine Form von KI zu verwenden. Deswegen war nicht mal die KI wirklich KI.
Es tut also nur so, als wäre es KI. Das ist ja cool.
Ja.
Das ist gut. Gefällt mir. So, jetzt muss der Stefan die Kapitelmarke drücken und wir reden darüber, was wir heute trinken. Droge der Wahl. Julia, hast du eine Droge vorbereitet?
Ich habe eine Hallo Droge Christoph. Vorbereitet.
Hallo. Hallo. Warum bist du denn noch nicht im Bett? Das ist ziemlich spät, wir haben 10:30.
Jetzt hat sie mir schnell den Kopfhörer wiedergegeben. Sie wollte nur mal kurz dem Christoph Hallo sagen.
Ah, sehr schön.
Süß.
Ich gehe mich jetzt mal kurz um die Droge der Wahl kümmern und die Kleine wieder ins Bett bringen. Mach dir schon mal weiter.
Hast die Kapitelmarke gedrückt?
Ja, habe ich gedrückt.
Sehr gut.
Alles klar.
Also Julia, was trinkst du? Oder hast du irgendwas da, was
ich
zu Italien
trinke,
passt? Oder?
Also es passt auch zu Italien. Es passt weniger zu dem ersten Film, also zu Teufel trägt Prada 2, als zum nächsten Film, den wir schauen werden, weil ich mir dachte, passend zu den männlich-weiblich Klischees trinke ich jetzt das klischeehafteste Frauengetränk, das ich finden konnte, nach Hugo.
Schnaps?
Hugo ist so widerlich, dass ich mir dachte, so, nee, also das schaffe ich jetzt hier nicht. Aber ich habe mir einen alkoholfreien Lillet Wildberry gemacht.
Fantastisch.
Und auch mit dem Original Martini Florale, der ja aus Mailand kommt. Deswegen ist es auch hier mit Mailand Fashion Week und so.
Sehr gut. Ja, ich habe auch aus Mailand, und zwar China. der, ich glaube, der kommt aus Mailand.
Ich tue jetzt einfach mal so, als wüsste ich, was das ist.
Das ist ein Artischocken Halbbitter, also so ein Bitterlikör, so ein Amaro. Gibt's schon unheimlich lang, also seit mindestens erste Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. Und ja, war so in, ich glaube, in den 70ern war das sehr populär und 80ern auch noch. Und ja, er hat eine ein bisschen Nischenbedeutung, aber er hat immer noch eine relativ starke Bedeutung, so in der Cocktailwelt. Und ist ein verdammt geiles Zeug und kommt aus Mailand. Aber ich habe hier auch noch einen Krabber stehen, den werde ich, glaube ich, gleich noch dazu gießen und gucken, ob das in Kombination irgendwas bringt. Und ich habe tatsächlich auch, ich habe ein bisschen in meine italienische Ecke gegriffen, habe auch noch einen Whisky, den haben mir mal meine Schwiegereltern mitgebracht. Der heißt Retico, Finest Italian Single Malt Whisky, in Grappa und Sherry Fässern gereift. Und das ist ziemlich cooles Zeug. Und da muss ich mal gucken, ob ich das vielleicht mit dem Chenin auch harmoniert. Ich habe allerdings kein Eis hier, weil ich keinen Platz in der Tiefkühltruhe habe. Aber das geht auch warm.
Das ist belastend. Also kein Eis in der Tiefkühltruhe zu haben.
Ja, ist
vor
schlimm,
allem bei
ja.
den Temperaturen.
Ja, das ist wahr. Aber ich höre den Stefan klingeln. Der hat bestimmt auch Chenin.
So, da klingeln. Bin ich wieder.
Na? Was mögen die Menschen, Stefan?
Die Menschen
was lieben die Menschen?
Die Menschen lieben Chenin.
Genau.
Nee, aber...
Was hast du?
Naja, als sie in Mailand waren, war mir eigentlich schon klar, dass ich hier Milano Torino trinken muss. Und habe mir einen Americano gemacht jetzt.
Ja.
Und ja, mein Wermut wird auch nicht besser. Und ja... Hab dann noch kurz die Kleine ins Bett gebracht und der Katze die Plastiktüte wieder weggenommen und jetzt bin ich wieder voll da, um mit euch über den nächsten Film zu sprechen. Oder habt ihr beide noch nicht, oder euch zuzuhören, wie ihr schimpft?
Doch,
habe ich gehört.
Ja, das war mal ein Ragebait-Film, mein Gott.
Alles klar, Ladies first.
Mein lieber Scholli, soll ich mal zusammenfassen, um was es geht?
Ja, tu das bitte.
Also, wir haben einen Protagonisten gespielt von Sacha Baron Cohen, also Borat und so, der so ein, ich glaube, ist der CEO oder keine Ahnung, irgendein hohes Tier in irgendeiner Firma und er ist unheimlich misogyn. Frauen werden unheimlich schlecht behandelt von allen, also ja, und es ist vor allem eine Frau, die in irgendein Gremium von ihm reingevotet, reingenommen wird und es stellt sich sehr schnell raus, dass sie eben halt wirklich nur als Quote da drin sitzt und die Ideen, die sie hat, es geht glaube ich um Werbung, ach, es ist eine Werbeagentur, genau, wird halt sehr links liegen gelassen und es ist super unangenehm, wie sie behandelt wird und wie er Frauen im Allgemeinen behandelt. Ja, das endet ziemlich schnell, er schmeißt sie raus und weil sie ihre Meinung sagt, glaube ich, oder irgendwie sowas. Und er stößt sich den Kopf, als er draußen auf der Straße ist, irgendwie an einem Feld hin und stößt sich, kommt hart mit dem Kopf auf und findet sich in einer Parallelwelt wieder, in der das Matriarchat herrscht, in der die Frauen die Männerrolle einnehmen. Und das ist das, wo der Film, und jetzt gehe ich schon ein bisschen in die Bewertung, so ziemlich alles falsch gemacht hat, was er falsch machen konnte, weil einfach nur alle Männerattribute jetzt von Frauen gespielt werden. Also es ist vollkommen absurd. Also Frauen treten in diesem Film exakt genau so auf, wie Männer in unserer Welt auftreten und sie haben auch exakt die gleichen Rollen. Also es ist halt jetzt einfach die Geschäftsführerin, die super scheiße zu Männern ist und die super sexistisch behandelt, ist halt jetzt eine Frau und alle Frauen sind halt die Druck auf Männer ausüben und die Männer werden halt klein gehalten und also es ist exakt eins zu eins, wir erzählen exakt die gleiche Geschichte nochmal, nur dass halt jetzt die Geschlechter ausgetauscht wurden und das auch nicht konsistent, aber da können wir gleich noch weiter drauf eingehen. Julia, wie geht's dir mit dem Film?
Also ich habe mich eigentlich drauf gefreut, diesen Film zu sehen, weil ich habe vor jetzt ein paar Jahren ein Theaterstück gespielt, das fast genau die gleiche Prämisse hat. Status Quo von Maya Zade heißt es. Und das ist auch, also Maya Zade ist auch relativ bekannt so im als sowohl Regisseurin als auch Autorin in der deutschen Theaterszene. Und da ist eben auch die Prämisse, es ist quasi, die Geschlechterrollen sind einmal komplett umgedreht, nur dass da halt, also da gibt's nicht dieses, ein Mann, der eigentlich im Patriarchat sozialisiert wurde, ist dann plötzlich in verkehrter Welt, sondern es ist quasi, also von Anfang an sind halt die Männer das benachteiligte Geschlecht und das Stück arbeitet dann eben viel damit halt, ja, eigentlich genauso wie da mit halt solchen Szenen überspitzt darzustellen, wie absurd es eigentlich ist, in welchen Bereichen Frauen überall benachteiligt werden. Nur, dass halt Maya Zade das sehr viel besser durchdacht hat als dieser Film. Ja. Weil dann halt, ja, also es war zum Beispiel schon mal in Status Quo, es ist sprachlich angepasst, deswegen habe ich auch den Film zwischendurch auch extra nochmal zwischendurch auf Deutsch geschaut, weil so Sachen wie zu sagen, ja, Mann macht irgendwas, das würde ja da nicht passieren. Wenn die Welt, unsere Sprache nicht so männerzentriert wäre, würde man ja nicht das Wort Mann, also kleingeschrieben mit einem N, als so Generikum verwenden. Das wurde da immer durch Frau kleingeschrieben ersetzt. Ja. Ist vielleicht auch jetzt sprachwissenschaftlich, historisch nicht ganz korrekt, aber ne, man hat sich irgendwie damit auseinandergesetzt, in wie vielen Facetten das eine Rolle spielt. Und das halt
sowas
in dem Film
macht diese. Doch sowas macht dieser Film, aber dann an einer Stelle und auf eine Weise, wo es dann einfach nur in Karlauer ist. Dann, die sagen nämlich dann, statt Amen in der Kirche sagen sie halt A-Frau. Wo ich mir auch dachte, so, ey Leute.
Ach stimmt,
really?
Oh Gott.
Oder A-Woman sagen sie.
Aber das
wo
ist
ich
doch,
auch dachte, ja okay,
die
auch ein Brüller.
Die Herkunft ist doch woanders, oder?
Ja, bestimmt.
Natürlich. Völlig, ist kompletter Quatsch. Also es ist einfach nur in Karlauer. Und das, ja, da wird's dann halt ein Sacha Baron Cohen-Film, ne? Und zwar nicht einer von den guten, weil sie so das Gefühl haben, dass sie da wahnsinnig konsequent sind, aber dann eben in Bereichen konsequent sind, wo es einfach dann quatschig wird und wo ich dann auch komplett die Fühlung verliere. Also genauso mit dem Autoreifen wechseln, ne? Weil wir sehen ja Männer und Frauen, die immer noch Männer und Frauen von ihrer Statur und so sind. Also wir sehen ja eigentlich, so biologisch sehen wir immer noch Männer und Frauen. Wir sehen nicht irgendwas anderes. Das heißt, wir sehen immer noch einen Geschlechtsdimorphismus, der, was Kraft angeht, die Männer bevorteilt. Trotzdem sind die Rollen vertauscht. Mag ja sein, dass gesellschaftlich Rollen vertauscht sein könnten durch irgendwelche absurden Zufälle. Aber bei so einer Sache, die ja wirklich rein körperlich ist, so, wer von den beiden ist dafür zuständig, einen Autoreifen zu wechseln, ja, und dafür die Radmuttern aufzumachen, das ist einfach absurd, dass selbst in so einer Gesellschaft, das sagt sie dann ja auch, ja, das habe ich nicht immer gedacht, seit meine Mutter mir das beigebracht hat, so, dass das dann auch die Frauen machen, so, warum? Warum sollte das so sein? Also das ist ja totaler Quatsch.
Ja, also es ist halt, ich verstehe schon, warum man das dann halt irgendwie so ein bisschen umdreht, weil ich meine, es ist ja, also bei vielen Sachen,
weil man
halt
alles
ja
umdrehen
einfach,
will.
Ja, und ich meine, in vielen Sachen, also ich finde, da ist halt das Autoreifenwechselbeispiel sauschlecht gewählt. Hätte sie da irgendwie, weiß nicht, wäre es drum gegangen, weiß nicht, irgendein Elektrogerät anzuschließen
dann
hätte ich
das
alles noch verstanden, dass man sagt, okay, dieser Welt sind halt Frauen diejenigen, die immer beigebracht bekommen, ja, ihr kennt euch hier mit Technik und mit Werkeln und so aus, deswegen macht ihr das.
Das meine ich.
Also
da denkt
man
der
hätte
Film
ja
nicht,
auch
nicht zu Ende.
Man hätte ja auch sagen können, dass Männer halt in dieser Welt trotzdem noch die körperlichen Arbeiten übernehmen, aber halt nicht so, wie es bei uns ist, dieses Jahr, weil Männer sind einfach so stark und die machen halt mit ihrem Körper und Frauen, die können sich nur um Kinder kümmern und kochen, so, sondern dass man halt in dieser Welt dann sagt, ja, Männer, die sind halt wirklich, die können nur ihre Muskeln benutzen, die können nicht so gut denken, deswegen machen Männer,
richtig,
Ja. So Bauarbeiter-Sachen und wir Frauen, wir sind dann halt die CEOs und planen das Haus so.
Genau, hätte man leicht machen können. Völlig naheliegend, weil das ja eigentlich eine ein bisschen eine Schwäche in unserem Patriarchat ist, wo es ja ein bisschen unlogisch ist eigentlich, dass wir Männer oder dass von Männern so einerseits, das sind so die Handwerksmacher und die Kraft haben und andererseits auch intellektuell überlegen. Das passt ja eigentlich nicht richtig zusammen. Ne? Also von daher, das wäre total klug gewesen, das auseinanderzunehmen. Aber das ist eben genau das, was ich meine. Er hat in diesem Film, ich weiß gar nicht, ob er oder sie, wer den Film gemacht hat, hab gar nicht nachgeguckt. Ich nehme an, er. Hat er einfach nur eins zu eins alles.
Ich glaube, es war eine Regisseurin.
Wirklich?
Oh Gott. Ich habe nämlich, es war auch ein Mann beteiligt, das weiß ich noch. Aber ich habe nämlich dann auch nachgeschaut und habe mir gedacht, so, boah, krass, dass wirklich eine Frau auf so eine dumme Idee kommt. Weil ja dann wirklich, also weil ich mir wirklich dachte, war das jetzt ernsthaft eine Frau, die Sexismus nicht verstanden hat?
Genau, ja. Also es ist uns auf so vielen Ebenen. Ich habe zwischendrin gedacht, so, das, also, ja, auch was Gewalt und Übergriffigkeit und sowas angeht. Das hat ja alles so gar nicht gepasst. Das war so.
Ja, also ich glaube, mein Höhepunkt hatte ich in diesem bei dieser Cowboy-Sequenz, wo er da vor seiner Chefin ja im sexy Cowboy-Outfit, weil ich mir dachte, so in einer Welt, in der alle Frauen dann den Hard Labor übernehmen, dann gäbe es keine Cowboys, es gäbe das Konzept Cowboy nicht, ja, denn es hätte ja keine Männer gegeben, die ja da mit dem Pferd die irgendwie rausreiten. Warum gibt es dann diesen Fetisch noch? Und
ja, und was mir daran auch überhaupt nicht gefallen hat, an dieser ganzen Sexual Harassment Sache, war, dass das ja so darstellt, dass Frauen Gewalt und eben auch sexuelle Gewalt durch Männer ausgesetzt sind, nichts damit zu tun hat, dass sie körperlich unterlegen sind. Was ja einfach nicht stimmt. Also es ist ja, dass Frauen, also das ist ja ein Hauptproblem eigentlich, dass Frauen einfach körperlich Männern statistisch unterlegen sind und deswegen eben leichter harassed werden können. Und das, der Film tut ja so, als wäre das einfach nur eine soziale Sache. Ja? Wenn wir das einfach umdrehen und die Frauen das Matriarchat haben und die Männer, die unterdrückend sind, dann sind die Männer, die sexual harassed werden. Und das ist einfach Quatsch. Also, weil das gibt ja das gibt einerseits eine Schuld an die Gesellschaft, aber es gibt auch eine Schuld an die Frauen, weil das tut einfach so, ja, ihr könntet das ja ändern. So, das ist ja einfach, das sind nur die Umstände, die euch in diese Situation bringen. Und das ist ja einfach nicht die Wahrheit. Sondern es ist zum Teil auch einfach nur körperliche Gewalt.
Ja, auf der einen Seite das und gleichzeitig tut es ja dann auch so, was mich da noch viel mehr dran gestört hat, als halt dieses körperliche Machtverhältnis, das immer noch da ist, ist, dass jede Form von sexueller Gewalt oder Übergriffigkeit, die ihm passiert, akzeptiert er ja, beziehungsweise begibt sich ja teilweise wissentlich in diese Situationen, weil er jetzt halt da in dieser Welt die Karriereleiter wieder hochsteigen will.
Weil er eine Agenda hat. Dass das der Ausweg aus dieser Welt sein soll. So, ja, okay, du musst halt Chef werden. Dann kommst du wieder ins Patriarchat, wenn du auch im Matriarchat Chef geworden bist. Und ich sage, ey, was ist denn das für ein Quatsch?
Ja, und also er wird ja dann, er erreicht ja irgendwie sein Ziel, indem er halt dieses sexistische Muster genauso mitspielt. Also das ist ja wie, als würden wir jetzt sagen, die einzelnen Frauen, die in unserem System erfolgreich sind und es nach oben geschafft haben, weil sie sich halt irgendwie
nach oben geschlafen haben, ja.
Ja, nicht unbedingt nach oben geschlafen, aber auch, weil sie sich halt einfach dem männlichen Konzept angepasst haben, weil sie halt mit den männlichen Kollegen besonders gut klarkamen und vielleicht dann auch andere Frauen auf dem Weg haben liegen lassen, sag ich mal. Also dann würde das ja bedeuten, dass genau diese Frauen dann im Leben gewonnen haben und quasi Patriarchat ausgedribbelt haben, aber das stimmt ja nicht. Sie haben einfach nur einen Weg gefunden, im System zu funktionieren.
Genau, die haben's gestützt und mitgespielt.
Ja.
Ah, schlimm.
Also
schlimm, schlimm, schlimm.
Und dann halt auch, also was mich wirklich am meisten gestört hat, ist, dass uns die ganze Zeit, also uns wird ja zuerst eben diese in der quasi echten Welt die Frau gezeigt, von der wir wissen, dass sie qualifiziert ist, weil wir sehen, wie sie irgendwelche Entwürfe für eine Kampagne schon vorher vorbereitet und ihm zugeschickt hat und das alles durchdacht und überarbeitet hat und so. Ja. Und er nimmt dann in dieser alternativen Realität ihre Rolle ein und ja, regt sich dann darüber auf, dass Leute ihm nicht zuhören, wenn er hier über seine Ideen spricht. Im Gegensatz zu ihr sehen wir aber ihm nie, warum er qualifiziert für den Job ist. Weil sein Argument ist immer nur, ja, ich bin der Beste für den Job, weil ich halt ein Mann bin und diese Werbung sich an Männer richten soll.
Aha, genau.
Also,
der
wo ich mir denke,
bis zum Ende nicht kapiert, ja.
Ja. Und also, ja. Auch, dass Frauen in dieser alternativen Realität, in der sie das herrschende, in Anführungszeichen, Geschlecht sind, tragen Frauen aber immer noch hohe Schuhe.
Klar.
Weil, also ja, wir wollen hier Matriarchat machen, aber sorry, also einen Film so doll feministisch machen, dass wir Frauen flache Schuhe anziehen, also so weit sind wir hier noch nicht. Jetzt haltet ihr mal alle einen Ball flach. So.
Ja, weil hot müssen sie ja schon noch aussehen.
Ah.
Ja,
naja, und einen Ball hochhalten mit hohen Schuhen ist auch schwer.
Ja, genau. Und dann diese ganze BH versus, ja, wir müssen unsere Hoden irgendwie pushen, Analogie, ja. Wo ich dann dachte so, okay, wenn aber Männer dann immer ihre Testicles dann so einem kleinen Mini-BH tragen, warum sind nicht alle schon längst so halb unfruchtbar geworden?
Genau.
Wäre längst also,
gestorben. Jetzt wirst aber genau.
Ja, also es war wirklich,
aber
also auch diese,
da ist nichts
diese
zu Ende gedacht
Szene
in dem Film.
Bei diesem so. Victoria's Secret Abklatsch, ich wollte schreien die ganze Zeit. Es war so schlimm, dass ich irgendwann freiwillig entschieden habe, den Film auf dem Handy weiterzugucken und nebenher mein Bart zu putzen.
Ja, am Ende war's in dem Moment halt Borat, gell? Das ist halt, Sacha Baron Cohen ist da halt in seine Rolle zurückgefallen, die er halt kann und ja, so ein bisschen mit Genitalien, bisschen Ekel, bisschen, einfach ein bisschen drüber, ist nicht mein Humor. Ich finde, er hat schon bessere Sachen gemacht. Ernsthaftere. Und das war halt...
Aber
nee.
War der denn da irgendwie als, weiß nicht, Regisseur, Autor, Produzent irgendwie mit beteiligt?
Ich weiß es nicht. Tu jetzt einfach so, weil er das meistens ist, aber...
Ich meine nicht, dass ich das gelesen hätte.
Okay.
Ich habe es mich nämlich auch gefragt, ob er da irgendwie involviert war.
Ja gut,
war.
Aber dann haben sie es ihm halt auf den Leib haben sie es ihm halt auf den Leib geschneidert oder geschrieben, weil es halt schon passt zu ihm, gell? Nö, ist nicht beteiligt. Keine
ja,
Ahnung.
Weil also na, man kann ihm viel Schlechtes zuschreiben, aber ich glaube. Also ja, selbst alles, was irgendwie so Borat-mäßig war, und es überrascht mich, dass ich das gerade sage, fand ich vom Humor her und von der Prämisse her klüger als das, was hier passiert ist.
Ja, ja, genau. Verrückt. Verrückt. Es war halt, also, es wollte feministisch sein und es war halt das Gegenteil von feministisch. Es war halt gar nicht feministisch. Es war peinlich.
Ja, und also es hat halt auch, also man versucht ja im Feminismus die ganze Zeit diese Message zu senden von Leute, wir müssen nicht unser Patriarchat so leben, dass es uns allen, inklusive den Männern, scheiße geht damit.
Nee, wir müssen das Patriarchat stürzen und das heißt eben nicht anders neu aufbauen, sondern wir müssen
ja.
einfach das System ändern.
Und dass sie da halt, also ich hätte es so spannend gefunden, wenn er in eine Welt gekommen wäre, wo Frauen an der Macht sind und auf einmal merkt so, krass, irgendwie, weiß nicht, Jobs werden mit der Person besetzt, die am besten geeignet ist, nicht mit der Person, die halt auch einen Pimmel hat. Das ist ja krass. Und dann funktionieren Unternehmen viel besser. Ich weiß nicht, Kriege werden nicht so oft angefangen, weil Frauen sich einfach dann zusammengesetzt haben und gesagt haben, okay, wir regeln was jetzt. Also, das wäre mal eine Version gewesen, die ich irgendwie gerne gesehen hätte, aber halt nicht dieses Jahr, und Frauen klatschen dann auch Männern auf den Hintern.
Ja, genau. Ja, in dieser Welt hier wären, und das wird ja sogar angedeutet, wären eben Kriege genauso geführt worden, nur dass halt dann nicht männliche Staatenlenker mit zu viel Testosteron diese Kriege aus plötzlichen Gründen geführt hätten, sondern einfach Frauen. Und das wird, finde ich, angedeutet in der Szene mit dem Straßenschild, dass der King's Cross jetzt Queen's Cross heißt. Das heißt, so ein leichter Hinweis auf eine Kolonialgeschichte, aber eben mit einer Königin.
Ich glaube ja. ehrlich gesagt nicht, dass der Film so weit gedacht hat.
Nee, wahrscheinlich.
Ich glaube, der Film hat das Schild gesehen, dachte sich, da steht King ja. und jetzt steht da Queen und das war's.
Und genau, wir haben nicht mehr Burger King, sondern Burger Queen. Oh Gott, das ist so karlauerhaft.
Und es ist halt wirklich, also ich glaube, dieser Film hätte vor 10, 15 Jahren irgendwie krass sein können. Oder irgendwie, also da noch Leute abholen können oder so. Aber...
Oder irgendwie ein Denken anstoßen können irgendwie. Ja. Was dem Film ja unterstellt wird, dass es das bei den Protagonisten tut, was ich nicht der Meinung bin, dass es wirklich tut, aber ja gut, aber
was
da sind
ja
mittlerweile ein bisschen weiter, ne?
Also ich finde es ja auch so eine traurige Aussage, so über Männer zu treffen, dass man jetzt quasi in diesem Film ihr zuschreibt, dass Männer erst verstehen können, dass Unterdrückung scheiße ist, wenn sie die selber
wurden.
Erleben. Ja, also so, dass du quasi nur gegen Formen von Unterdrückung rebellieren kannst aufstehen kannst, wenn du sie selbst erlebt hast. Wo ich mir auch dachte, so ja gut, also wenn wir jetzt erst, weiß nicht, dann noch allen weißen Menschen das antun müssen, was People of Color angetan wurde, damit sie es checken, ja gut, dann können wir es auch lassen. Also
ich befürchte, es würde nicht mal reichen, aber ja. Ja, hast schon recht, es ist ein schlimmes Menschenbild eigentlich, was da dahinter steckt, gell? Und ein Thema Vernunft. Man gesteht Männern halt keinerlei Vernunft zu.
Ja, und es ist halt auch irgendwie, ich weiß, es war für mich so die Filmversion von so Männer, die mega sexistisch sind, und dann kriegen sie eine Tochter und merken auf einmal, oh, irgendwie würde ich ja gar nicht wollen, dass andere Leute so über meine Tochter reden.
Oh, da hast du ja was angestellt, da sprichst du ja was an, was in dem Film gar nicht vorkommt, nämlich Empathie.
Stimmt.
Das ist so bescheuert. Lass uns über was anderes reden. Lass uns über Beef im Internet reden. Das ist doch gut, oder?
Ich wollte gerade sagen, jetzt so gerade wütend.
wo ich gerade heiß geredet habe. Ich denke, ich werde den Film nicht schauen. Ihr habt jetzt nicht groß Werbung für gemacht.
Nee, vor allem, gerade was dich angeht, Stefan, du hast häufig bei feministischen oder so Themen, die so ein bisschen am Feminismus vorbeigehen und gut gemeint, aber schlecht gemacht sind, ist häufig dein Argument so, ja, jetzt haben sie es einfach nur umgedreht und jetzt gehen die Frauen die Männer. Und das machst du bei Szenen, wo das viel weicher ist. Also ich muss in dem Film mehrfach an dich denken, also das ist das, was der Stefan immer bemängelt, und aber hier richtig auf 11 gedreht. Also, nee, ist überhaupt nichts für dich, der Film.
Da hätte ich mich wahrscheinlich richtig aufgeregt, gell?
Ja, du hättest dich total aufgeregt.
Ja, nee,
aber da muss man sich auch aufregen. Also der ist einfach scheiße. So, lass uns über 22 Bahnen reden. Haben wir letzte Woche schon? Also
ja.
Ich schon.
Hast auch nicht viel Werbung gemacht? Jetzt macht die Julia für Werbung.
Das stimmt nicht, dass ich nicht viel Werbung gemacht habe.
Nee, du hast aber mich, also
ja, genau,
mir erklärt, gesagt, warum ich ihn nicht gucken möchte.
Nicht mögen würde. Es ist kein Schwimmerfilm. Ich fand ihn aber grundsätzlich nicht so schlecht. Und ich fand auch das Buch nicht so schlecht. Aber Julia, ich glaube, du hast da eine Gegenmeinung dazu. Habe ich das so richtig rausgehört?
Ne, jein. Also es wird jetzt hier mindestens ein Jahr alter Beef wieder rausgeholt, aber
das ist der beste.
Ich weiß auch
abgehangener
übrigens noch,
Beef. Schön abgehangen.
Dass ich an besagter Geburtstagsparty, wo wir uns ja alle das erste Mal getroffen haben, wo ich ja euch schon mit meinem Wunsch, mal zu Gast zu sein, belästigt habe, da habe ich zu Bob gesagt, 22 Bahnen ist gerade ins Kino gekommen und das wäre ein Film, über den ich eventuell sprechen wollen würde, weil ich zu dem Buch viel zu sagen habe. Daher ist dann, also...
Habe ich nicht mitgekriegt. Weil ja, ich, es ist bin auch, letzte also Woche ich glaub, unwissend reingegrätscht. Aber ist egal, du kannst trotzdem drüber reden. Hast du den Film gesehen?
Ich habe den Film nicht gesehen. Oder? Ich werde es wahrscheinlich noch tun, jetzt wo er im Streaming ist. Ich mag die Hauptdarstellerin mag ich sehr gerne. Deswegen, also gucke ich eigentlich gut. Vieles gerne, was die macht. Bei Janis Niewöhner weiß ich bis heute nicht, ob der schauspielern kann oder nicht. Also ich bin bis heute unentschieden.
Ist der, der den Russen spielt, oder?
Ja.
Ja. Ja, das ist auch egal in der Rolle.
Ja. Aber, also, ich fand das Buch 22 Bahnen so alleine auch schon extrem klischeebehaftet, wie Armut und irgendwie Co-Abhängigkeit und so weiter dargestellt wird. Aber so den richtigen Turn hat es bei mir genommen, als dann das Folgebuch Windstärke 17 rauskam. Und ich wirklich also so enraged war, dass ich wollte das Internet niederbrennen. Es war wirklich furchtbar. Also
ich weiß über das Nachfolgebuch nichts, aber warum? Was macht das noch schlimmer als 22 Bahnen?
Also meine Grundkritik schon an 22 Bahnen ist halt, dass man, finde ich, und das sage ich als Person, die selbst auch nicht in Armut aufgewachsen ist, aber also...
Ah, jetzt kommt das Argument, was ich letzte Woche angesprochen habe.
Bei allen Leuten in meinem Umfeld, die das Buch gelesen haben und halt selber in, ich sage, ärmeren Verhältnissen aufgewachsen sind, die waren alle so, ja gut, also das ist halt quasi die Klischees wiederholt, die auch in jeder RTL-Doku, in jedem Film, wo vorher es mal irgendwie um Armut ging, dann auch rausgeholt werden. Aber dass sie halt, also es ist auch so die Kritik auf TikTok und Instagram, wenn das Leute kritisiert haben, ging es halt immer darum, dass Caroline Wahl offensichtlich sich nicht genug mit dem Thema Armut beschäftigt hat, um zu begreifen, in welche Bereiche das überall mit eindringt, sage ich mal. Und das, ja, also es hat mich schon im ersten Teil sehr genervt. Es hat mich auch extrem genervt, dass sowohl im ersten Teil als auch im zweiten diese beiden Hauptfiguren, also im zweiten Teil ist dann die kleinere Schwester, die Protagonistin, sich nicht irgendwie, ich sag mal, realistisch aus ihrer Situation rauskämpfen, sondern sie halt beide einfach krasse Wunderkinder in ihrem Fach sind. Und bei 22 Bahnen habe ich das noch irgendwie gekauft, weil ich so war so, okay, gut, ja, die ist halt irgendwie mathematisch krass begabt, ist ja auch theoretisch ein Fach, wo man einfach so eine Inselbegabung haben kann, und sie halt da jetzt an der Uni irgendwie auch irgendwie gefördert wird, das kann ja alles sein. Aber im zweiten Teil ist halt die kleine Schwester dann so ein richtig krasses Literaturgenie und bekommt da einen Vertrag für ein Buch, obwohl sie vorher nichts in der Länge geschrieben hat. Sie hat einmal irgendwie so einen Kurzgeschichtenwettbewerb gewonnen und dann ghostet sie erstmal für mehrere Monate ihren Agenten bei dieser Agentur und trotzdem kann sie dann da einfach zurückkommen und sagen, juhu, hier bin ich, ich würde jetzt übrigens dieses Buch schreiben und damit quasi mein Leben finanzieren. Wo ich dann halt so ein bisschen war so, ja gut, aber dann müsste man sich auch mal wirklich damit beschäftigen, was Leute für Schritte gehen müssen, um aus diesen Verhältnissen rauszukommen und nicht einfach sagen, ja, es ist jetzt hier Schreibtalent ex machina und obwohl sie so viele Probleme im Leben hat und so viele Hindernisse, kann sie jetzt aber so geil schreiben, dass halt, ja, Armut ist jetzt wieder weg. Und das hat mich wirklich so genervt.
Aber mit dieser Meinung nicht in der Meinung der Mehrheit. Also ich hatte so, das ist eigentlich, das habe ich letzte Woche nämlich auch angesprochen, dass es diesen Konflikt gibt. Ich habe dazu keine Stellung bezogen, weil ich dazu zu wenig Meinung habe oder auch zu wenig Expertise. Ich habe nur gesagt, dass es eben diesen und noch irgendeinen anderen Aspekt gibt, weiß ich gar nicht mehr welchen. Und das war das, was mir dauernd begegnet ist an Diskussionen über dieses Buch oder beziehungsweise an Kritik an diesem Buch. Deswegen wundert es mich, dass du gesagt hast, dass du dafür großen Hate eingesteckt hattest. Und da bin ich jetzt gespannt. Wo kam der Hate her?
Ja, also ich muss sagen, ich habe halt die Videos, die ich darüber gemacht habe, zu einer Zeit gepostet, als sowieso schon das komplette Internet sich auf die Autorin eingeschossen hatte. Mhm. Und also ich sehe den Sexismus dahinter. Trotzdem bin ich der Meinung, dass Caroline Wahl wirklich nicht so viel dafür tut, eine likable Person zu sein. Also es hat irgendwie alles damit angefangen, dass sie sich anscheinend in einem Interview darüber echauffiert hat, dass sie mit ihrem Debütroman, also mit 22 Bahnen, nicht auf der Liste für den Deutschen Buchpreis war und das dann quasi schon teilweise geframed hat als, ja, ist es jetzt Sexismus, ist es irgendwie Benachteiligung von aufstrebenden Autorinnen.
Also, sie hat sich dargestellt, als sie ist das Opfer, weil sie nicht den Preis kriegt.
Ja, genau. Also sie hat sich darüber echauffiert, dass sie nicht auf dieser Liste war. Nicht, dass sie ihn nicht bekommen hat. Schwierig. Ich glaube, darum ging es nicht, ja. Sondern also sie hat sich darüber aufgeregt und auch da war ich schon so, du, also es ist jetzt halt auch dein Debütroman.
Ja, und du bist auch nicht diejenige, die das einfordern kann. Also.
Ja, die wenigsten Leute kriegen einen Buchpreis für ihren Debütroman. Und also sie hat halt auch in vielen Interviews irgendwie gesagt, ja, dass ihr Ziel ist, die beste Autorin Deutschlands zu werden, was ich irgendwie schon ganz weird fand, weil ich mir dachte so, also wenn man Bücher schreibt und Geschichten erzählen will, dann, also finde ich, also die Formulierung, die beste sein zu wollen, fand ich so komisch und fehl am Platz an der Stelle. Und also das haben halt schon viele Leute kritisiert, das haben auch viele Leute ihren Schreibstil kritisiert, der ja so sehr einfach gehalten ist. Ist jetzt also persönlich
staccato-artig, ja.
Ja, ist jetzt persönlich auch nicht so mein Fall, aber ich finde, das kann man als ihren Stil irgendwie auch werten. Und dann hat sich halt diese Kritik an ihren Büchern, an ihrer Darstellung von Armut, dass halt auch viele Leute, gerade die von Armut betroffen sind, auch gesagt haben, dass es sich für sie anfühlt, als wäre das halt so Elendstourismus als Buch. Und
das, es hat so ein bisschen so Helene Hegemann-Vibes für mich. So über was schreiben, wo man eigentlich keine Ahnung hat und dann gleich den ganz großen Erfolg einfordern. Gut, bei Hegemann kam noch ein Plagiatismus dazu. Das ist ja noch eine,
gut, das,
noch eine
also
Nummer
glaube,
mehr.
Abgeschrieben hat sie Caroline Wahl jetzt nicht.
Nee, aber das war ja der Grund dafür, dass sie eigentlich da auch über was schreibt, wovon sie keine Ahnung hat, gell? So Berghain und so.
Ja, stimmt.
Und aber so ein bisschen ähnlich, also ein bisschen Ähnlichkeiten sind da schon, finde ich.
Naja, also der entscheidende Unterschied ist halt für mich, dass ab einem gewissen Punkt, also so Caroline Wahl ist mit der Kritik, die ihr da entgegengekommen ist, auch wirklich nicht gut umgegangen, weil sie das halt einfach alles als Sexismus abgestempelt hat. Ich glaube, die ist jetzt so Anfang, Mitte 30 oder so.
Ach so, okay, so jung
ist
sie
gar nicht. Also ich
glaube, die ist, okay.
Also ich kann mich auch gerade, also sie ist schon noch jung, aber ich meine
ja,
auf jeden Fall, dass sie mindestens, nee, sie ist schon mindestens genauso alt wie ich, glaube ich.
Also sie ist schon im Alter, wo sie da schon auch ein bisschen differenzierter mit umgehen hätte können. Hätte man erwarten können.
Ja. Und
okay. Und wo kam der Hate gegen dich her?
Naja,
von
also,
ihr selbst oder?
Nee, also sie hat halt oft was halt so allgemein über Leute geschrieben, die sie jetzt haten und dass das ja das Hate ja irgendwie ein Zeichen für Erfolg ist und keine Ahnung und es hat sich dann halt auch in die Kritik gegen sie viel, also viel wirklicher Sexismus reingemischt, dass dann Leute auf einmal scheiße fanden, dass sie ein teures Auto hatte und so. Ich mir dann auch dachte so, ja mein Gott, jetzt lass die Frau doch ein Auto fahren. Aber auch, also ich habe versucht, relativ sachliche Videos darüber zu machen, warum ich finde, dass man über manche Themen nicht schreiben sollte, wenn man sie nicht selbst erlebt hat. Und versucht es so ein bisschen zu differenzieren. Und dann haben mir eben Leute vorgeworfen, ich würde gerade nur auf den Caro-Wahl-Hate-Train aufspringen.
Mhm.
Und dann ist halt so eine Diskussion entbrannt, wo halt Leute wirklich so waren, so, ja, du suchst doch jetzt gerade nur irgendwas, was du hassen kannst. Und ich stand so da und war so, aber ich habe doch gerade in meinem Video erklärt, dass ich es wichtig finde, zwischen Kritik und sinnlosem Hate zu unterscheiden. Und also, ja, und da halt wirklich so die Caroline Wahl-Fangirls und Boys da dann plötzlich auf die Barrikaden gegangen sind in meiner Kommentarspalte und irgendwie so das Bedürfnis hatten, da diese Autorin zu verteidigen, obwohl ich ja in meinem Video ein Stück weit auch die Autorin verteidigt habe.
Ja, aber das machst du ja gerne so. Da kann ja Kerstin Gier ein Lied von singen, dass du gerne das Werk von Autorinnen verteidigst und sie dann angreifst. Das ist ja auch hinterlistig.
Ich bin von hinten um die Ecke gekommen.
Ja, genau.
Ja, und also im zweiten Teil, also in Windstärke 17, geht's halt auch um eine Art Mutterfigur, die dann eine Krebsdiagnose bekommt. Und da war ich halt wirklich vollkommen enraged, weil es wieder dargestellt wird als so die heroische Mutterfigur, die trotz dieser Diagnose sich erstmal drum kümmert, was alle anderen für Gefühle zu ihrer Krankheit haben und halt sich gar nicht damit auseinandersetzen kann, wie es ihr vielleicht damit geht und es auch gar nicht thematisiert wird. Und auch da haben dann sowohl Leute mir meine Meinung dazu abgesprochen, als auch halt dann behauptet, ja, das ist jetzt gerade nur, weil ich halt Caroline Wahl scheiße finden will. Und also wirklich diese Debatte darum ist irgendwann so krass aus dem Ruder gelaufen, dass ich einfach nur noch so da saß und war so, Leute, ich habe jetzt einfach halt nur ein Buch, das ihr nicht, also das ihr gut fandet, halt nicht so geil gefunden. Ihr könnt jetzt aufhören, mir Hassnachrichten zu schreiben. Es ist okay jetzt. Also da waren dann wirklich Leute so in meinen DMs und waren dann so, du dumme F...
Echt krass.
Also es war wirklich, das wurde bisher nur getoppt von J.K. Rowling kritisieren auf Social Media. Das kann ich gar nicht empfehlen, ehrlich gesagt.
Aber also J.K. Rowling, das ist schon erstaunlich, weil da ist so meine Wahrnehmung so, okay, die Frau hat sich unmöglich gemacht und ist jetzt gecancelt. Aber es gibt offensichtlich immer noch eine Fanschaft, die verteidigt. Also, ist erstaunlich.
Ja, also, mach mal einen Ausflug in meine TikTok-Kommentare in dem Harry Potter-Reel, das ich da halt irgendwann, weiß gar nicht, im Februar oder so hochgeladen habe. Da geht's los.
Naja.
Also ja, grundsätzlich Bücher kritisieren oder Sachen kritisieren, die Mehrheit der Menschen total toll fand,
ja, wo es halt
ist
so eine
im Internet einfach
gibt,
unangenehm.
Ja, wenn es so eine Fankultur gibt, die das eigentlich nicht komplex und differenziert sehen wollen, sondern die halt Fans sind, dann ist es halt schwierig, ja.
Ja, und also wie gesagt, im Caroline Wahl-Fall war es halt auch wirklich irgendwann schwierig, weil es so viele Leute gab, die sie halt wirklich einfach nur gehatet haben, weil sie eine junge, erfolgreiche und halt nicht um Sympathie bemühte Frau ist.
Ja.
Und dann halt Leute einfach das Gefühl hatten, sie müssen alles verteidigen, was sie macht, ganz egal, aus welcher Ecke es jetzt kommt.
Ja. Stefan, bist du noch da?
Ich bin noch da, ja. Jetzt kam eben das andere Kind kurz vorbei.
Ach so.
Und hat mit mir
aber
ein Bereal gemacht.
Ich frage mich immer noch, ob die Alde jetzt da im Schwimmbad 550 Meter schwimmt oder 1,1 Kilometer. Haben wir das jetzt abschließend geklärt?
Also, wenn ich nach dem Schwimmbad gehe, was die da in dem Film zeigen, dann sind es eher nur 550 Meter.
Ja, weißt du, und dann denke ich mir so, ja, also das ist ja in einer Viertelstunde gemacht. Und dann?
Ja. Ja. Dann kann man den Russen anhimmeln.
Wo ich wirklich auch ein bisschen traurig bin, dass sie da gesagt haben, nee, dann nehmen wir Janis Niewöhner.
Ja, genau.
Wo der genau jetzt Russe ist.
Ja, genau.
Weiß ich
war
jetzt
kein
nicht.
Russe verfügbar. Ja, gibt ja keinen
genau.
In Deutschland.
Also wir haben überall geguckt. Da war niemand auch mit irgendwie nur remotely russischer Herkunft oder so. Haben wir nicht gefunden.
Ja.
Naja, aber das war mein kleiner Exkurs zu 22 Bahnen.
Okay, dann schau mal den Film.
Ich gucke jetzt hier gerade den Trailer, aber leider zeigen sie das Schwimmbad nur ganz kurz.
Das ist auch kein Schwimmerfilm.
Ja, aber trotzdem. Und was man nach 22 Bahnen schwimmen macht, ist doch klar. Fahrradfahren. Ganz ja, einfach. Das
stimmt.
So. Du hast noch was geschaut mit Begleitung und jetzt wird's richtig Meta, wenn ich das richtig verstanden habe. Reden wir jetzt darüber, wie Begleitung, Freund der Sendung Jan, seine Begeisterung zu einem Film geändert hat von wir nötigen dich, habe ich richtig verstanden, ihr habt ihn festgebunden und die Augen aufgesperrt und dann musste er mitgucken oder so ähnlich?
Es war kurz davor.
Okay.
Um die Geschichte mal so im Gesamten zu erzählen, also es gibt eine Liste an Filmen, von denen ich möchte, dass Freund des Hauses und Haus- und Hoflinguist meines Podcasts Jan sie mal gesehen hat, entweder weil sie irgendwie für mich in der Kindheit prägend waren oder weil ich der Meinung bin, dass sie ihm gut gefallen könnten. Und es halt aber Filme sind, die wahrscheinlich so in seinem Filmkosmos nicht so stattfinden. Und einer dieser Filme war Spirit. Also ja, der Zeichentrickfilm von 2002 mit dem sexy Pferd.
Manchmal muss man zu seinem Glück einfach auch gezwungen werden.
Ja, und ich wusste ja, Jan mag Western gerne, Jan mag Filme mit so ein bisschen Pathos gerne, der mag auch mal eine gute Animation, wenn es eine gibt. Der Score ist von Hans Zimmer geschrieben, also es ist episch links und rechts, es geht um Kolonialgeschichte und zum ersten Mal ein westernartiger Film, aber aus Sicht der unterdrückten Bevölkerung und nicht aus Sicht der Colonizer. Und ich war die ganze Zeit so, ja, das wirst du mögen. Schau das doch jetzt. Aber allein die Tatsache, dass das halt ein Zeichentrickfilm mit einem sexy Pferd ist, hat ihn anscheinend stark davon abgehalten. Und ich musste mir im Gegenzug die ersten drei Star Wars Filme reintun.
Oh Gott.
Obwohl ich ja nichts grauenhaft mehr hasse als den Weltraum.
1 bis 3 oder 4 bis 6?
Erstmal 4 bis 6, aber 1 bis 3 folgen noch.
Das ist alles schön.
Also mit 4 bis 6 jetzt anfangen ist halt auch schon anstrengend.
Finde ich auch.
Ich fand's gar nicht so schlimm. Also ich, auch da war, also weiß nicht, ich habe viel Schlimmeres erwartet.
Okay.
Ja, wirklich, also ich glaube, Außenstehende können sich nicht vorstellen, was für einen Hass ich gegen den Weltraum habe.
Ja, ist erstaunlich, warum denn?
Aber warum gegen den Weltraum?
Ich weiß nicht, ich glaube, es liegt an Interstellar. Weil das war der erste Film.
Fandst du den so schlimm?
Ich fand den grauenhaft. Warum? Ich habe den im Kino geschaut und habe jede einzelne Sekunde bereut, weil ich den scheiße und langweilig und irgendwie so auf Krampf kompliziert fand. Gar nichts gegeben.
Auf Krampf kompliziert war er, aber...
Also da war wirklich wieder Nolan, der so war so, oh mein Gott, look at me, ich kann hier ein Drehbuch schreiben mit mehreren Ebenen und meine Seiten sind übrigens alle rot, damit sie keiner kopieren kann. Ich hatte Hass während dem Film und auch schon vorher, also ich weiß nicht, das Konzept Weltraum interessiert mich einfach nicht. Ich find das scheiße, wie das aussieht. Ich finde das Konzept Lichtschwert oder so Waffen, die so Piu-Piu machen, finde ich einfach scheiße.
Das ist ja aber nicht Weltraum, das ist ja Fantasy. Aber ja.
Nee, auf jeden Fall
musste
habe ich jetzt,
er jetzt Pferdefilm schauen.
Genau, musste er Pferdefilm schauen. Und mit großer Genugtuung kann ich hiermit verkünden, dass er sich, glaube ich, ganz gut unterhalten fühlte. Und deswegen möchte ich euch allen empfehlen, doch dringend mal wieder Spirit zu schauen.
Ja, leider habe ich den noch nicht gesehen, obwohl meine Kinder ja, die dann Serie schauen. Ja, aber ja mal los, wo denn? Der ist ja...
Den kannst du für 3,99 Euro auf Amazon Prime kaufen. Du wirst es ja, also das wirst du ja wohl noch übrig haben.
Ja, ja, übrig habe ich das. Das ist nicht das Thema. Nur das Problem ist, wenn man so viele, das ist eine philosophische Sache im Endeffekt, wenn man so viele Streaming-Dienste hat und auch bezahlt zum Großteil, dann widerstrebt es mir vollkommen. Auch nur einen scheiß Euro für irgendeinen Film zu zahlen. Weißt du, ich habe irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Streamingdienste ich habe, 5 oder so. Und zu sagen so, ich habe 5 Streamingdienste zur Auswahl und offensichtlich schaffe ich es nicht, in denen einen geeigneten Film zu finden. Deswegen muss ich jetzt in einem und dann auch noch in einem, den ich ja auch habe, extra Geld zahlen. Das ist
ja,
für mich,
du hast
da,
leider
da
das Fenster verpasst,
quer in meinem Kopf.
Wo
ja,
der Film
weiß.
Auch auf Netflix war.
Ja, ich weiß. Habe ich leider verpasst, ja. Vielleicht kommt er irgendwann mal wieder, aber vielleicht zahle ich die 3 Euro auch mal. Das
ich sag mal, vielleicht kannst du
denkbar.
Den auch besorgen lassen.
Aber also es ist mir, der Bob stellt, bringt uns ja regelmäßig so Filme hier rein, die er dann vorschlägt und er dann, wo er dann immer sagt so, ja, können wir den schon, weil jetzt ist er und ich sag dann immer, ja, okay, von mir aus, aber eigentlich ärgere ich mich jedes Mal.
Aber das haben wir jetzt lange nicht mehr gemacht.
Ja, haben lange nicht mehr gemacht, weil ich vielleicht auch zu deutlich gesagt habe, dass mich das zu sehr ärgert. Ich möchte keine 2,90 Euro zahlen. Oder 1,90 Euro. Da geht's ja auch nicht ums Geld. Das ist ja so eine, und gerade Prime. Ich möchte gerade dieser scheiß Klitsche kein weiteres Geld geben.
Gut, das verstehe ich. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Weil das ist wirklich der beschissenste Streaming-Dienst von allen. Das muss man einfach so sagen.
Es ist einfach ein Kackunternehmen. Also es ist wirklich, wenn sie wenigstens ihre Programmierung ordentlich hätten und mich nicht dauernd ärgern würden. Aber das tun sie auch noch. Also das ist einfach scheiße.
Ja, oder weiß nicht, vielleicht
bei Apple gibt's den auch für 3,99.
Vielleicht gönnst du dir die DVD auf Medimops oder so. Also gerade wenn deine Kinder das auch gucken.
Ja, DVD funktioniert bei uns auch nicht, weil da muss man immer die PlayStation anmachen und den... Das,
ach, du hast es so schwer, wirklich.
Das ist wirklich so schwer. Das ist wirklich, ja, ich weiß, wir sind vollkommen verwöhnt, das ist mir vollkommen klar, aber es ist wirklich so, 2 Klicks mehr, die es braucht, um die PlayStation, also man sind einfach zu viel. In der Zeit hat man auch Netflix aufgemacht und irgendwas anderes geschaut. Aber du hast recht, ich will diesen Film auch sehen, also deswegen, ich werde es jetzt mal angehen, den zu schauen, weil ich grundsätzlich solchen Empfehlungen ja offen gegenüberstehe. Ich habe auch ganz lange Frozen nicht geschaut, weil mich die das Merchandise abgeschreckt hat. Ich dachte und ich das Gefühl hatte, das muss scheiße sein, bis der Daniel da wirklich drauf gedrungen hat und weil es ja ein absolutes Meisterwerk ist. Und das ist es verdammt nochmal. Ja, manche Dinge muss man halt auch gucken. Das ist, da habt ihr vollkommen recht.
Ja, also ich weiß nicht, ob Spirit ganz mit Frozen mithalten kann, aber es ist schon...
Kultur.
Er ist schon gut und ich würde sogar auch empfehlen, ihm sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch eine Chance zu geben, weil auf Englisch werden die Songs gesungen von Bryan Adams.
Das ist
ja genau dein Sänger, Christoph.
Und auf Deutsch ist es aber Hartmut Engler von Pur.
Oh wow. Da kenne ich jemanden, der hat durch den ein Pfeifen im Ohr. Bei Pur erworben.
Ja, also es funktioniert viel besser, als man es denkt, aber es ist irgendwie, ich weiß nicht, die Vorstellung, dass da halt Hartmut Engler irgendwo im Tonstudio steht und singt, während da das Pferd galoppiert, ist für mich irgendwie so lustig.
Aber dieser Titelsong, der jetzt von der Serie auch der Titelsong ist, der kommt ja auch, glaube ich, aus dem Film. Der wird doch von einer Frau gesungen, oder wird der im Original von Hartmut Engler und Bryan Adams gesungen?
Im Original singt dann nur Bryan Adams bzw. Hartmut Engler.
Du weißt schon, wer
also
ich meine. Diese Ich reite los. Der kommt
auch
aus dem Film, oder?
Im Originalfilm vor.
Ach, der kommt. Aber der ist doch aus irgendeinem Film, oder? Oder ist der aus dem zweiten? Es gibt, glaube ich, einen zweiten Film noch, oder?
Es gibt einen zweiten Film, den ignorieren wir komplett. Der hat nichts mit dem ersten Spirit-Film. Ich würde auch dir empfehlen, wenn du es mit deinen Kindern guckst, wie alt sind die?
Ja. 9 und 11.
Ja, nimmst halt mal Taschentücher mit.
Okay, wow.
Weil, also als ich den Film das erste Mal gesehen habe mit 7 oder so, Da, ja. Also da musste meine Mutter so richtig emotionalen Beistand leisten.
Das heißt, storytechnisch ist das nicht das, wo auch die Serie dran anknüpft?
Nee, ich glaube also nicht.
Mit dieser Mädchengruppe und so, hat damit nichts zu tun,
überhaupt nicht.
Ah, okay, das ist also quasi also nur das Pferd heißt auch gleich, oder?
Ja, das Pferd heißt gleich, ja? Aber es ist halt wirklich, also eigentlich richtig hart, das Wildpferd wird von Colonizers gefangen genommen und dazu, also quasi gebrochen und ja, man sieht halt quasi so die eigentlich sehr schlimme Kolonialgeschichte gezeigt an einem Pferd.
Ah, okay. Nee, dann ist es ja ganz was anderes. Okay, krass. Ja, nee, das schaue ich lieber alleine, glaube ich.
Oder, also ich meine, ich habe es ja offensichtlich auch überlebt, das zu schauen. Weil
das
es ist dann
ein ganz schlechtes Argument, was vor allem unsere Generation dauernd vorbringt.
Gut, das ist richtig. Nee, aber also ich, also man, es ist jetzt nicht irgendwie, es irgendwie blutrünstig oder keine Ahnung, also das überhaupt nicht.
Aber verstörend.
Aber es, naja, es ist halt sehr spannend und sehr aufregend. Und also es gibt wirklich Stellen, da habe ich auch jetzt noch, obwohl ich ja weiß, wie es dann ausgeht, also muss ich da heulen, wenn das kommt.
Okay, krass.
Aber vielleicht ist es auch, weil ich ja Pferdemädchen bin oder ehemaliges Pferdemädchen.
Ja, aber bin ich ja auch, also von daher.
Stimmt.
Ja, obwohl ich da gestehen muss, ich bin da noch nicht so richtig weitergekommen. Bei mir hat jetzt ein anderes Hobby in den letzten Wochen sehr stark die Stelle übernommen, die das Pferdemädchen sein hätte einnehmen können. Aber dazu werde ich so in 4 Wochen, wenn ich wieder aus dem Urlaub bin, eine neue Rubrik diesen Podcast einbringen. Deswegen hier schon eine kleine Ankündigung.
Weiß ich da schon was von?
Ich glaube, wir haben darüber gesprochen.
Ach ja, da weiß ich es.
Doch, wir haben darüber gesprochen. Du hast gesagt, ja. Du machst einen Jingle dafür.
Bitte was?
Und zwar ohne Pferdegewirr.
Ich versuche jetzt gerade mir so zu überlegen, was es sein könnte. Also sind wir auch im groben ab. Bereich Sport unterwegs? Oder?
Grob, das ist wirklich, manche würden sagen, ja, ich würde sagen, das ist zu weit gegriffen.
Es ist Golfen.
Ich würde sagen, es ist kein Sport. Da würde ich sagen, es ist eindeutig Sport. Golf wäre eindeutig Sport. Ja,
okay.
Ja. Nee.
Dann ist es Schach oder so.
Ja, genau. Das wäre das gewesen, wo ich gesagt hätte, da sind wir eher dran, ja. Aber das ist auch, würde ich auch sagen, ist kein echt Sport, oder?
Ja, ans Bollern wir lieber nicht.
Schachboxen ist Sport, oder? Schach würde ich jetzt nicht sagen, Sport.
Schach ist schon Sport.
Ich denke Sport. Genau, ich spoil jetzt mal nicht. Es hat eher was mit Denken zu tun als mit Bewegen. Es ist halt so wieder so eine Nerd-Geschichte. Aber
ist dir noch nie passiert, dass du in so ein Nerdloch reinfällst?
Noch nie passiert, nee.
Aber ausnahmsweise hast du uns mal nicht mitgerissen.
Noch nicht.
Hast du jetzt so ganz viele so Warhammer-Figuren zu Hause, wenn man das nächste Mal zurückkommt?
Auch eine Idee.
Oh Gott. Hier als aber eigentlich bist du so als Vater hast du dafür eigentlich zu wenig Zeit. Gerade ja, an Wochenenden, mal. Aber ich, also was so ein Grenzfall zwischen Sport und wäre, dass du jetzt anfängst zu LARPen.
Oh,
also
ja.
So auf Live-Action-Roleplay zu gehen und dann aber halt auch so
auch
alten Schwertkampf
ja.
zu machen.
LARPen habe ich tatsächlich auch schon mal überlegt, ob ich in dieses Rabbit Hole reinfalle, aber da gab es hier niemanden in der Gegend, wo man das machen kann. Es gibt hier so eine Gruppe.
Ich kenne Leute hier bei euch, also na gut, nicht bei echt? Euch, aber okay. Also
ja, weißt
sag
du,
mal Bescheid, wenn du mitkommen willst.
Wenn man da eine Treffelstunde hinfahren muss, dann ist es für mich schon wieder zu viel Dings. Aber ja, grundsätzlich würde mich das schon reizen. Also, aber da kann man ja auch in ein böses Rabbit Hole fallen. Da muss man sich dann ja Kleidung herstellen und sowas. Das ist ja.
Ja. Das, also
ja, das ist schon ernsthaft. Nee, wir waren hier mal auf so einem Ritterturnier, ein paar Orte weiter. Und da war so eine Gruppe, das war aber kein LARP, sondern die haben quasi Schwertkampf gemacht, also Ritterschwertkampf.
Mhm.
Aber als Sport, als praktisch als Kampfsport. Und das war wirklich derb und wirklich imposant. Also haben wirklich eben massiv mit Schwertern aufeinander eingedroschen und so auch dann am Boden liegend. Es war wirklich krass. Und die waren innerhalb von kürzester Zeit halt völlig ausgepumpt, weil es halt wahnsinnig anstrengend ist, wenn du eine Rüstung anhast und ein Schwert schwingen musst und halt dann auf den Kopf geschlagen kriegst, also auf den Kopf, wo ein Helm natürlich drauf sitzt, aber das, ich stelle mir vor, dass das nicht angenehm ist. Und da habe ich schon gedacht, so, okay, das wäre schon auch ein interessanter Sport. Aber nee, am Ende bin ich dann doch zu sehr Weichei und auch zu faul. Denk mir so, ja, ist cool, aber macht ihr mal. Nee, aber Lappen, ja, würde mich schon reizen. Also, wir haben da mal einen Film gesehen, gell? Sneakfilm, Stefan, erinnerst du dich?
Über Lappen?
Ja, über Lappen. Der hieß, warte mal, irgendwas, Vorbilder, kann es sein, dass der so hieß? Ich glaube, der hieß Vorbilder. Und der war mit diesen typischen amerikanischen Comedy-Schauspielern. Zwei von denen. Ich glaube, war Stiflers Mom der eine und der andere war der nicht älter wird. Wie heißt denn der?
Also Jennifer Coolidge, meinst du?
Ja, ne, ihn meine ich. Nicht Stiflers Mom, Stifler. Sondern Stifler meine ich halt. Stifler, nicht Stifler. Stifler meine ich.
Das ist ein Unterschied.
Die Mutter denkst. Ja, stimmt. Wie heißt denn der andere, der immer nicht älter wird, der immer gleich aussieht? Auch so ein Comedy-Fuzzi. Der so ein bisschen aussieht wie dieser Kanadier, der mit Blake Lively verheiratet ist, aber der ist es nicht. Verdammt, wie heißt denn der?
Ein Mann, der ein bisschen aussieht wie Ryan Reynolds.
Ja, genau. Und so super bekannt ist. Auch so bei Comedy so A-Dings. Gibt's da nicht. Stefan, du kannst dich natürlich nicht erinnern, wie der an den Film, ne? Ich glaube, der hieß Vorbilder.
Okay.
Also.
Oh, ja, ja.
Und da haben die nämlich irgendwie so, da müssen die so, so irgendwie so Patenschaften für so Jugendliche übernehmen. Und mit denen gehen sie dann zu so einem Lab. Paul Rudd heißt der. Ah. Genau, Paul Rudd und Sean William Scott. Vorbilder, 2008, das war so ganz frühe.
Habe ich 8 Punkte für gegeben und du 10. Du hast 10 gegeben.
Das waren noch keine Jan-Punkte offensichtlich. 10 Punkte, also
wir,
ist schon heftig.
Und wir reden über Sazerac.
Kannst du mal sehen.
Ja.
Und jetzt ist es 20 Jahre weiter und die Themen haben sich nicht verändert. Schön. Wo bin ich jetzt dahin gekommen? Ach genau, Pferde. Ja, nee, also ich bin nicht weiter, was das angeht. Ich habe ein neues Hobby, aber mal gucken. Ich bin mit Pferden noch nicht ganz fertig. Meine Frau hat gestern schon gesagt zu dem Thema, wir werden einfach nächstes Jahr wieder auf diesen Pferdehof fahren und dann gucken wir, wo uns das hinführt. Also wir lassen es langsam angehen. Aber ich sehe mich schon, also ich war neulich laufen hier und da laufe ich an so einem Pferdehof vorbei. Da denke ich mir schon auch jedes Mal so, dieser Geruch, das ist so, das ist schon irre.
Schon
gell?
Geil, ne?
Das ist innerhalb von, ich hatte das ja gar nicht. Und ich war irgendwie 4 Tage auf diesem Pferdehof und ich bin völlig brainwashed. Also das ist völlig absurd. So, Wahnsinn.
Ja, aber ich finde auch so Pferde, die können alles sein in deinem Leben. Also weißt du, Pferde sind manchmal so total majestätisch und man guckt sie an und denkt so, wow, Alter, du bist einfach so ein 300 Kilo schwerer Muskelkoloss. Wie krass bist du denn?
Das ist tatsächlich genau meine Einstellung zu Pferden. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt noch kommen könnte.
Ja, aber Pferde sind auch manchmal so goofy und so dumm einfach.
Ja, das stimmt. Ja, da hast du recht.
Und irgendwie...
Stimmt, eigentlich sind sie beides in einem, ja? Du hast
ja,
recht. Das ist komisch.
Also ich meine, Pferde sind ja auch irgendwie viel zu zerbrechlich dafür, wie oft sie sich verletzen. Also, oder, also weißt du, so... Oder dafür, wie oft sie sich verletzen, ist das ein viel zu endgültiger Schaden oft. Also wenn sich ein Pferd,
gell,
mal ein Bein, ja, bricht, ist ja so, ja, du, das tut mir jetzt leid. Also wenn wir es jetzt nicht schaffen, dich irgendwie für die nächsten 8 Wochen komplett still zu halten, dann müssen wir dich jetzt leider einschläfern.
Echt? Und das ist so krass.
Ja, ja.
Und dafür, dass das so ist...
Haben wir die fast sofort eingeschläfert.
Ja, und dafür, dass das so ist, brechen sich Pferde erstaunlich schnell mal ein Bein.
Ja, ich habe gerade die Tage, habe ich was gesehen, das ist natürlich für dich ein alter Hut, aber ich fand es faszinierend, so eine Nebeneinanderstellung der Knochen von so Säugetieren und eben Pferd, Wal, Mensch, Hase, Katze, irgendwie sowas. Und das Pferd, dass alles, was wir an Bein sehen vom Pferd, ist ja überhaupt gar nicht Bein, sondern ist nur Mittelfinger. Also wir sehen den, mhm, den Mittelfinger des Pferdes. Also alles, was aus dem Körper unten rausguckt. Und die, und der, das Huf ist einfach ein Mittelfingernagel. Also das finde ich schon faszinierend, wenn sich das vorstellt.
Ja, also es ist irgendwie auch, Pferde sterben ja auch ständig an Koliken, weil die sie nicht kotzen können.
Ja, genau.
Und also allein das, also dass man dieses Tier so evolutionstechnisch so designt, dass das nur zweimal was Falsches gefressen haben muss und dann stirbt das einfach.
Ich mir denke, oder also stolpert.
Ja, also das stolpert einmal und dann ist erstmal so für 8 Wochen kannst du erstmal einen Stall stellen, am besten nicht mehr angucken, sonst hat's direkt danach Hufrehe, genau, oder so. Also ja.
Das ist schon irre, ja.
Dass sowas dann nicht ausstirbt, oder?
Ja, vor allem also bei einem Tier, was ja tatsächlich, deswegen, du sagst evolutionstechnisch designt, ist ja richtig. Also was halt seit sehr, sehr langer Zeit domestiziert wird, wo man sich schon fragt, warum wird das nicht irgendwie umgezüchtet, gell? Also warum züchtet man da nicht irgendwelche
2 Beine mehr ran, oder?
Dass es nicht mehr ganz so anfällig ist. Ich habe keine Ahnung. Das, vielleicht gab es ja mal ein kotzendes Pferd und warum hat man das nicht eingekreuzt? Oder,
gut, man das, hat ja das schon Pferde kotzen nicht sehen.
Ja, oder was Körperbau angeht, ja, das ist halt, naja, da kann man also ja wahrscheinlich auch solche und solche. Also
eben, also es gibt ja verschiedene Pferderassen und jetzt so ein Kaltblüter ist ja natürlich viel weniger anfällig dafür, sich irgendwas zu brechen.
Ja. Aber der aber mit dem kannst du leicht in die Luft. Ja.
Ich wollte gerade sagen, mit dem kannst du halt nirgends rüberspringen und auch keine grazile Dressurübung reiten, weil wenn der sich halt mal in Bewegung setzt.
Bei letzterem würde ich sagen, das wäre eine Frage der dessen, wie viel Mühe man sich gibt, aber also,
kannst du schon, also ja, aber
Springreiten geht halt nicht, das stimmt.
Springreiten geht nicht und also ich glaube auch jetzt, um hier irgendwie so Traversen zu reiten oder so mit halt einem Pferd, das Hufe so groß hat wie andere Leute Kopf.
Ja, aber guck mal, beim Springreiten, wenn dieses Tier zum Springreiten einfach nicht gemacht ist, warum macht man es dann mit diesem Tier und nicht mit einem Vogelstrauß, der das einfach viel besser kann?
Oh, das ist ja lustig.
Es werden ja, Vogelsträuße, heißt nicht so, Vögelstrauße, geritten. Warum macht man mit denen nicht Springreiten? Also, das ist ja, und warum hat man das nicht domestiziert und über weißt du, wenn du 9000 Jahre lang, Strauße domestiziert hättest, dann hättest du ein wunderbares Rennstraußenpferd machen.
Oh, das war grandios, oder?
Stell ja, aber vor, halt hier auch so im Verhältnis. Ich weiß nicht, kannst du so zwei Strauße irgendwo so vor einen Karren spannen Strauße und dann graben die so ein Feld um?
Nee, dafür hast du ja Pferde.
Kaltblüter
oder Kühe.
Ja, schon, aber also es muss ja, weil also Pferde wurden ja auch nicht von Anfang an domestiziert, weil lass mal Piaffen reiten, sondern ja, also genau.
Richtig. Warum hat man dann die Pferde nicht weiter das machen lassen, für was sie gut sind und das, wo sie sich verletzen können, besser mit dem Strauß?
Naja, die Antwort ist, weil Menschen selten gut darin sind, die Grenzen der Natur zu respektieren.
Ja, und weil es den Menschen dann auch egal war, wenn dann halt mal so ein Pferd stirbt, vielleicht. Ja,
also ich meine, man könnte sich auch fragen, warum es Pferderennen gibt, wo die Pferde irgendwie maximal 10 Jahre alt werden und danach können sie fast nicht mehr laufen. Das, also.
Ja, das stimmt.
Und Leute machen das ja trotzdem noch und finden das geil.
Ja, das war.
Ach, die Menschheit. Okay, also du wirst jetzt so schnell nicht mehr vollwertiges Pferdemädchen.
Nee, ich habe eine Pause eingelegt, was das angeht. Muss ich leider sagen, ich bin im Status Pause gerade, aber ich sehe das noch nicht ganz vorbei. Also ich sehe mich noch als Pferdemädchen.
Okay. Als
pausierendes
also ich
Pferdemädchen.
Also ich bin ja auch nur ehemaliges Pferdemädchen. Ich habe ja dem Pferdemädchentum auch selbst abgeschworen.
Was hast du? Hast du
bist du aber
so
auch
gemacht,
pausierend, oder?
Also erstmal zu Stefans Frage, ich hatte halt Reitunterricht irgendwie seit ich 6 war oder so und das war halt, oh wow, also bis 2021 war das mein größtes Hobby und längstes Sporthobby. Mhm. Und also war auch auf Turnieren, also sowohl Springen als auch Dressur, bisschen mehr Springen als Dressur. aber jetzt auch nicht irgendwie so großartig krass, also halt viel so auf diesen Anfängerturnieren, sag ich mal, und hatte ganz lang zuerst bei mir zu Hause eine Reitbeteiligung, dann da in der Stadt, wo ich studiert habe, eine Reitbeteiligung. Und
eine Reitbeteiligung dann, heißt, dass man für so ein Pferd verantwortlich ist, oder?
Nee, also dass du halt basically Geld dafür bezahlst, dass du das Pferd auch reiten darfst an manchen Tagen die Woche. Also,
und füttern musst und pflegen musst und bürsten und so,
nee,
oder?
Das tatsächlich, also füttern und so war bei mir nie, also das gibt's auch, das Konzept, dass halt Leute sagen, okay, du hast hier eine Reitbeteiligung, dann zahlst halt nur 50 Euro im Monat und dann musst du aber auch irgendwie an 3 Tagen die Woche dahin gehen und halt füttern und misten oder so, das hatte ich jetzt nie. Also in dem Stall, wo ich reiten gelernt habe, da war das mehr so ein Ding von, ja, du zahlst halt irgendwie, ich glaube, es hat damals schon 250 Euro gekostet oder so im Monat, also schon auch, aber das war inklusive Reitstunden.
Okay,
dann. Und dann hattest du halt 2 Reitstunden die Woche, wo du halt das Pferd quasi schon sicher hattest, also wo du nicht irgendwie hoffen musstest, dass da nicht noch andere Leute da sind, die das Pferd reiten wollen, sondern du hattest immer halt deine Reitbeteiligung. Und dann noch
zwei Reitstunden die Woche und das einen ganzen Monat, das für 250 Euro. Das ist dann schon wieder ziemlich günstig.
Ja. Also meine ich zu, oder? Gut. Ich müsste jetzt bei meinem Vater nochmal nachfragen, wie genau da die Logistics dahinter waren. Ja, und dann halt noch 1 bis 2 Tage die Woche, wo man dann halt ohne Reitstunde kommen durfte und halt so ein bisschen vor sich hin reiten oder ausreiten oder so.
Mhm.
Ja.
Dann bist du ja quasi Profi.
Ich habe euch gerade mal ein Bild geschickt, wie es im Rom gewesen wäre, wenn es keine Pferde, sondern Sträuße gewesen wären. Strauße. Können wir vielleicht den Artikel mit reinmachen dann.
Gefällt mir sehr. Das ist doch wirklich cool. Nichts spricht dagegen.
Ich muss auch sagen, also so ein Vogelstrauß, der ist ja auch malicious genug, um auch so, weißt du, auch so in der Schlacht
total
eingesetzt zu werden.
So ein Kampfstrauß. Geil. Mit so
einer ganz Rüstung. Ehrlich, also ich bin ja sowieso der Meinung, the birdier, the scarier. Aber also vor so einem Strauß habe ich wirklich wahnsinnig viel Respekt.
Vollkommen zu Recht.
Ja.
Das ist einfach ein geiles Tier. Sehr, sehr cool. Schön.
Ja,
wo war Strauß? Also Strauß reiten, das muss auf meine Bucketlist. Irgendwann muss man Strauß reiten.
Aber ist das so gut für die? Weil die sind ja auch irgendwie gar nicht so groß eigentlich.
Ich glaube, da muss ich ein bisschen abnehmen, befürchte ich. Obwohl doch, so große Strauße sind richtig groß, glaube ich.
Ja.
Aber ich glaube, die werden doch in der Regel von sehr kleinen Menschen geritten.
Weil ich denke mir auch immer so, weißt du, bei so einem Pferd, da hat man ja irgendwie so ganz klar den Rücken, wo sich das so drauf verteilen kann, sag ich mal.
Ja, aber wenn du
aber
beim Strauß
bei so einem,
direkt
der sitzt
über den
ja
Beinen.
Auf einem Punkt so, ja, aber das, also das hat ja, weißt du, wenn, das ist ja wie, als hättest du die ganze Zeit an jemanden so auf den Schultern sitzen.
Frag mal meine Kinder.
Ja, das ist ja auch irgendwie so ab einem gewissen Gewicht dann eine wackelige Angelegenheit, wobei ich jetzt auch eine viel größere Person tragen könnte, wenn ich auf allen Vieren bin. Also weißt du, was ich meine?
Ja, aber nicht in Mitte vom Rücken, sondern hinten auf der Hüfte, da wo es halt das Gelenk, das Gewicht nach unten direkt über einen geraden Knochen gibt.
Also ich sehe ja einen Haufen Bilder von wirklich richtig erwachsenen Leuten, die auf dem Strauß sitzen und da reiten.
Alles klar.
Also die sind auch echt groß, so richtige Strauße. Gell? Ich meine jetzt nicht irgendwie so diese, die bei Jule im Vorgarten stehen, die es da freilebend in Mecklenburg gibt. So richtig der, ich weiß nicht, ich glaube, der heißt einfach Strauß, gell? Vogelstrauß, der eigentliche, der gemeine Strauß. Der ist schon richtig groß. Außerdem hätte man ja, wenn man vor 9000 Jahren angefangen hätte, das Vieh auch einfach noch größer züchten können, wie man es bei Pferden ja auch gemacht hat. Wenn man die Strauße so vergrößert hätte, wie man die Pferde vergrößert hätte, dann wären die ja jetzt 3,5 Meter groß oder größer.
Ja, aber jetzt kontrollier mal so einen 3,5 Meter großen Strauß.
Der darf nur nicht wissen, dass er so groß ist.
Ich glaube, das mit dem Domestizieren, das funktioniert ja bei Pferden auch wahnsinnig gut, weil halt Pferde ja sehr schreckhaft sind und sehr viel Angst vor vielen haben.
Ja, das ist richtig. Das stimmt, das funktioniert bei Strauß wahrscheinlich so. Aber wahrscheinlich musst du einfach deinen Zopf mit dem Zopf des Straußes verbinden und dann bist du geistesverschmolzen.
Das kann natürlich,
habe ich irgendwo mal in der Doku gesehen, dass man das so macht.
Mhm. Wo ist denn das nochmal her?
Das ist Avatar.
Ah. Oh.
Wo Sex zwischen Avataren genauso funktioniert wie Reiten.
Wie Reiten. Mhm. Wir denken mal nicht so lang drüber nach, besser.
Ja.
Oh Gott.
Strauße können 70 km/h laufen?
Ja, ja.
Alter Schwede.
Es gibt auch so lustige Videos.
So ein römischer Kampf
von Straußen. Ja, ja, genau. Ich habe da irgend so ein Video, wo so Leute einen Strauß halten, der so immer so ganz großen Unsinn macht, der immer absichtlich ins Bild rennt und dann irgendwie den Hund ärgert und Emmanuel? Wegrennt und sowas.
Es gibt die hat irgendwie, ich glaube, das muss auch irgendwie so eine Art von Sanctuary oder Auffangstation oder keine Ahnung was sein.
Ja, genau.
Wo sie halt so ein, aber das ist so ein relativ kleiner Strauß.
Das ist ein kleiner, genau.
Der halt,
das ist
so ein, der halt so hobbymäßig einfach immer ihr Handystativ umwirft, wenn sie was
filmen will. Ja, genau. Und den Hund ärgert und wegrennt und ist sehr,
ja,
sehr
und
lustig.
Dann sieht man ihn immer schon so im Bild so an der Kamera vorbeilaufen und sie ist schon so, Emmanuel, don't do it.
Genau, Emmanuel.
Make smart choices.
Ja. Ja, genau. Ja, den meine ich. Fantastisch.
Der ist wirklich ganz großartig.
Ich habe euch jetzt noch das Bild vom olympischen Straußreiten geschickt und jetzt haben wir wieder auf dem Bild. Das ist schon großer Quatsch.
Am Ende revealed einfach Christoph jetzt, dass das Straußreiten schon die ganze Zeit sein Hobby ist, dass er vor uns geheim hält.
Ja, ich finde, das geht auch schon in die richtige Richtung, weil hier ist der Strauß ja auch noch größer. Weil ich finde ja, wie gesagt, domestizierter Strauß sollte einfach größer sein.
Größer
und ängstlicher. Großer Strauß.
Ja.
Genau, größer und ängstlicher.
Gut.
Ich bin heute an einem Feld vorbeigefahren mit dem Fahrrad, wo ganz viele Störche drauf standen und auch ganz nah bei mir dran. Also die sind dann auch, zum Teil sind sie weggeflogen, aber zum Teil auch nicht. Das sind auch majestätische Tiere, also wirklich groß. Mhm. Und ich meine, das ist ja lustig bei denen, die sehen immer so schlaksig aus und so, aber wenn man sich's überlegt, das sind halt auch Raubvögel, gell? Also es sind halt, sind halt keine Greifvögel, aber es sind halt auch Raubtiere, die echt badass drauf sind und und auch groß sind. Also fand ich sehr majestätisch.
Ich habe ja tatsächlich erst mit 15 oder so erfahren, dass nicht jeder mit Störchen aufwächst. Weil ich habe ja lange im Elsass gewohnt mit meiner Familie und da
gab's immer
Störche,
oder was?
Ja, Störche sind ja da endemisch im Elsass. Also da gibt's so die Cigogne d'Elsass, die gibt's also so anscheinend nur halt in dieser Region. Und dann auch, als wir zurück nach Deutschland gezogen sind, haben wir halt auch wieder so nah am Elsass gewohnt, dass es bei uns auch Störche gab überall. Und für mich waren Störche halt so wie, also weiß nicht, so wie andere,
wie Gänse.
So wie Leute. Ja, nee, eher so, weiß nicht, so wie es halt überall irgendwie so einen Bus hat gibt, der an der Seite von der Landstraße sitzt, gab's halt für mich auf jedem Feld irgendwo einen Storch, der da halt rumsteht.
Nee, also ich bin überhaupt nicht mit Störchen auf. Also ich bin ja von hier und ich schwöre Stein und Bein, dass es früher hier so gut wie keine Störche gab. Also ich kenne das jetzt erst seit ein paar Jahren, dass es so viele, dass man auf einer Wiese 10 Störche stehen. Das habe ich nie. Oder letzte Woche bin ich durch Aschaffenburg gefahren und da hat über meiner Schule, lustiger, also über meinem ehemaligen Gymnasium, wo ich zur Schule gegangen bin, ein riesiger Storchschwarm so in der Thermik. Also es waren mindestens 30, 40 Störche. Sowas habe ich in meiner ganzen Kindheit nicht gesehen. Also ich habe das Gefühl, die sind hier irgendwie durch was auch immer, Klimawandel oder so, keine Ahnung, sind die jetzt hier,
ja, das kann
wo
ja
sie
schon
früher
sein.
Nicht waren. Also, ja.
Oder
weil sie vielleicht weniger gejagt werden. Oder ich keine Ahnung, irgendwelche Gründe hat es, ich weiß nicht, ob es Klima sein muss zwingend.
Grenzregion Elsass, das ist ja auch so um Freiburg rum und so, da ist es ja eigentlich immer ein bisschen wärmer als weiter nördlich. Und es kann
vielleicht
schon sein, dass es jetzt halt inzwischen warm genug ist, dass sie sagen, okay. Also ich weiß auch, dass in den letzten 10 Jahren auch teilweise die Störche, die bei mir in der Heimat wohnen, manche gar nicht mehr über Winter weggeflogen sind.
Also ich meine, Futterangebot kann es ja eigentlich nicht sein, Weil alles, was an Lebendfutter so kreucht und fleucht, ist ja weniger geworden seit meiner Kindheit. Also das, da würde mir nichts einfallen, was ein Storch essen kann, was mehr geworden ist. Also das.
Ja, die fressen ja vor allem Frösche.
Das haben wir gelernt als Kinder. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Ist es so? Ich weiß es nicht.
Also Frösche und halt so alles, also halt so ja, so kleines Kreuchfleuchzeug.
Ja, gell?
Eidechsen, Blindschleichen, sowas.
Ja.
Und ich glaube auch, also ich weiß nicht, ob die Mäuse jagen würden, aber ich meine, so in Zoos und so werden Störche dann auch manchmal mit so halt so Ratten gefüttert.
Ich habe eine Mausgeschichte. Soll ich euch eine Mausgeschichte erzählen?
Okay, los.
Oh ja.
Wir sitzen am Wochenende am Frühstückstisch und plötzlich sagt mein Sohn, da draußen ist eine Maus. Und dann gucken wir raus. Ist im Garten eine Maus, ja. Große Maus, also eine Ratte. Und ich hatte da nämlich so so Brotkrümel von, wo man so Semmelknödel draus machen kann. Die waren irgendwie, die hatte ich zu lang stehen lassen, zu lang trocknen lassen, die waren eingestaubt, so ich hatte keinen Bock mehr, was dann mit denen zu machen. Hab gedacht, nee, die schmeiß ich jetzt raus, sollen die Hühner fressen. Das Problem ist nur, die waren zu groß und die Hühner hatten keinen Bock drauf und haben die einfach liegen lassen. Naja, und irgendwann hat sich halt ein anderer Abnehmer gefunden und da kam halt diese Ratte, eine weibliche, sehr schöne, sehr gepflegte Ratte, die halt diese Brotkrumen einzeln dann in irgendwo ins Gebüsch getragen hat. Also wahrscheinlich zu ihren Jungen. Und dann kurz drauf wiederkam und sich ein neues geholt hat. Und ich bin daraufhin dann rausgegangen, habe diese Dinger platt getrampelt, weil, ja, gut, Ratten, jetzt absichtlich Ratten füttern, weiß ich nicht, ob ich das so gut finde. und mein Sohn fand das aber sehr gemein, hatte ein bisschen Tränen in den Augen, so, ja, verhungern jetzt dessen Kinder oder deren Kinder? Die arme Ratte, wollen wir nicht die Ratte auf... irgendwie annehmen als Haustier? Und ich gesagt, nein, wollen wir nicht.
Nee, ich glaube, die ja, kommt auch war, klar.
Ich glaube auch, sie war wirklich hübsch und sah sehr gepflegt aus und sehr nett und nicht scheu. Aber genau, ich habe mir auch gesagt, Ratte findet immer was. Das ist, nee, gut, wir müssen nicht Ratten, unbedingt die Ratte füttern.
Ratten, die nicht scheu sind,
ist
sind
nicht,
halt...
keine also, gute Idee. Ja.
Ja. Die haben auch oft Tollwut.
Ja, und alles und Hunter und
die bringen doch
alles
mögliche,
was man nicht
rein,
haben
oder?
Will. Ja, also Ratte ist nicht so gut. Ich glaube, das Hauptproblem ist Hunter mittlerweile. Ich meine, klar, ich habe da jetzt keinen Stress. Ich meine, viele Gartenbesitzer hätten da jetzt würden sich da einen riesen Kopf machen. Mir ist das klar, ich höre die ja auch, wenn ich durch den Garten gehe, höre ich die Mäuschen oder wahrscheinlich dann auch die Ratten im Gebüsch piepsen. Das ist ja völlig normal, wenn du so einen naturnahen Garten hast. Warum sollten dann nicht solche kleinen Nager auch mit dabei sein? Also, und auch wenn man dann noch hinzu, wenn man Hühner hat, gell, die mit Hühner futtert, ist ja klar, dass du dann auch Mäuse und Ratten hast. Ist nur eben die Frage, ob sie überhand nehmen. Und bisher hatten wir das Problem nicht. Mal gucken, ob das jetzt auftritt, aber ich glaube nicht.
Ja, weil du einmal ein paar Körner rausgeschmissen hast oder Brotkrumen, ja, das genau. Muss ja echt nicht sein. Ja.
Und es war jetzt auch, nachdem ich sie platt getrampelt hatte, kam die Ratte nicht wieder. Also.
Ich dachte jetzt kurz die Ratte.
Ich auch. Weil was? Da hätte ich verstanden, dass dein Kind Tränen in den Augen hat. Wenn du die Ratte platt getrampelt hättest.
Ach so. Nee. Raus auf platt getrampelt. Nein, die Brotkrumen.
Dann bin ich ganz casual rausgegangen, hab eine Ratte umgebracht und bin dann frühstücklich zurückgekommen.
Die Ratte platt
getrampelt. Die Ratte platt getrampelt. Nein, sowas mache ich nicht.
Was man halt so tut auf einen Sonntagmorgen, ne?
Ja, hier auf dem Land macht man das.
Auf dem Land
trampelt man mal eine Ratte platt.
Wo wir, Achtung, wo wir gerade beim Training sind.
Oha.
Starke Überleitung.
Ja.
Sehr gut.
Ja. Arbeite dran. Nee, Christoph, du hast ja vorhin gesagt, dass du heute Radfahren warst und
ich habe die Woche echt viel gemacht. Ich habe die Woche einen Triathlon gemacht.
Be real sehen, dass du es da dir ordentlich gegeben hast, sogar im schicken Outfit mit Socken.
Ja, ich habe mir ein bisschen Sonnenbrand geholt, weil nämlich auf unserem Rückenausschnitt ist ja so ein Netz eingenäht. Also das ist ja nicht so ganz blickdicht von hinten.
Oh, echt?
Also mir war es auch nicht bewusst, da meine Frau hat gesagt, dass es so sei, und ich habe ein bisschen Sonnenbrand am Rücken, weil ich nämlich mein Auto in der Werkstatt hatte und da der Citroën-Händler in Aschaffenburg zugemacht hat und wir unser Auto eh in Bad Orb gekauft haben, weil wir da immer in die Therme gehen. Immer wenn wir praktisch das Auto bei der Inspektion oder sowas haben, dann bringen wir das morgens zum Citroën-Händler und dann gehen wir in die Therme, und wenn wir dann nachmittags aus der Therme kommen, ist es fertig. Ist immer ganz praktisch.
Gut.
Und diesmal war es halt im TÜV und zwar montags. Deswegen haben wir das letzten Freitag mit Thermenbesuch hingebracht. Sind mit zwei Autos gefahren und sind dann eben im Elektroauto zurückgefahren. Und jetzt musste das Auto ja wieder abgeholt werden. Und ich wollte jetzt nicht irgendwie meinen Schwiegervater oder meine Frau die Zeit stehlen, mich dahin fahren zu lassen, und hatte eh vor, mal eine bisschen längere Raddingseinheit zu machen. Und dachte ich, okay, jetzt teste ich das mal, wie das ist, nach Bad Orb mit dem Fahrrad zu fahren. So durch den Karlgrund und Spessart und Alzenau und weiß der Teufel was, irgendwelche, durch Linsengericht bin ich gekommen, da freuen sich ja immer alle, die nicht von hier sind, drüber über dieses diesen Namen. Und das war ziemlich cool. Also
Das ist war echt doch, ganz schön weit da hoch.
Ist ziemlich weit, ja. Knapp 60 Kilometer. Und auch zum Teil bergig. War schon Arbeit. Also Google hatte mir gesagt, dass ich 3 Stunden 10 brauchen würde. Ich habe dann 2 Stunden 40 gebraucht. Musste zwischendrin 3-mal anhalten, um zu pinkeln. Gut, so ist das halt bei mir.
Du hattest nur eine Radflasche dabei, oder?
Ich hatte nur eine Radflasche. Das war ein bisschen das Problem, weil ich deswegen vorher getrunken habe, weil ich ja wusste, ich bin erst um 10 losgekommen. Es war halt 30 Grad, gell?
Ja. Und
deswegen hatte ich vorher ein bisschen zu viel getrunken, weil ich wusste, ich brauche es, und deswegen musste ich halt dauernd aufs Klo. Also es war, naja, wie es halt bei mir immer ist, gell? Und da habe ich aber festgestellt, warum unser pinker Raddress diese Trennung hat zwischen oben und unten. Also warum der Bauch raushängt, theoretisch.
Da kannst du vorne schnell rauspieseln.
Kannst du vorne schnell rauspieseln, genau. Also natürlich habe ich angehalten, ich habe es nicht während der Fahrt gemacht, aber
nicht so. Das wäre aber nicht eine gute Übungsmöglichkeit gewesen.
Nicht wie in Mainz.
Für den Wettkampf.
Ja, genau.
Endlich mal üben, bei 30 km/h auch zu pieseln.
Genau. Und war cool, hat mir Spaß gemacht. Und richtig Kampf war es eigentlich dann nur so auf dem letzten 4 Kilometern. Das war so ein leichter Anstieg, eigentlich verglichen mit dem, was ich vorher gemacht hatte, ziemlich harmlos. Aber wahrscheinlich, weil es so in Sichtweite, fast schon Sichtweite des Ziels war, hatte ich dann irgendwie, war die Luft raus. Da habe ich sehr gekämpft.
Irgendwann reicht's dann, gell? Ja.
Ja. Aber insgesamt ging es mir sehr gut. Also ich war mir nicht sicher, wie es mir gehen würde. Ich bin dann da direkt, hab's Fahrrad abgestellt und bin in meinem pinken Dress an die an die Kasse gegangen und hab mein Auto abgeholt. Und war nicht sehr kurzatmig. Also ich war erstaunt. Also ging mir erstaunlich gut, aber ich bin auch nicht super schnell gefahren. Also ich bin jetzt nicht einen Schnitt von über 30 gefahren, gell? Also
nee, oder Wettkampftempo auf so einer Langstrecke, das wäre auch nicht so klug.
Ja, genau. Nee, aber Spaß gemacht. Ja, okay. Und darüber hinaus war ich ja in der Therme letzten Freitag. Und was habe ich in der Therme gemacht? Ich bin geschwommen.
Echt?
500 Meter, ja.
Cool.
Ich habe mal geguckt, wie das mit dem Kraulen geht. Also ich kraule keine 500 Meter. Ich kraule 100 Meter und dann ist bei mir die Luft raus. Also das, mal gucken, ob ich da noch irgendwas
machen kann. Aber im Wettkampf hast du es doch irgendwie locker geschafft, oder? Hast du doch gesagt, ja.
Habe ich mir dann auch überlegt, ob das im Wettkampf, weil ich da irgendwie auf Adrenalin war oder so. Oder ich habe irgendwas anders gemacht. Ich habe keine Ahnung. Also da fiel es mir überhaupt nicht schwer. Und hier war es so, nach 100 Meter habe ich gemerkt, so okay, geht nicht. Vielleicht überpace ich immer noch. Ich habe keine Ahnung. Aber ich bin dann Brust die 500 Meter geschwommen. Also nicht 22 Bahnen, sondern 25 Bahnen. Aber gut, dem geschuldet, dass das Becken halt kürzer ist als im Film.
Ach so.
Und joggen war ich auch noch die Woche. Ich glaube am Samstag. Ja, war ich hier eine Runde laufen. Genau, da hatte ich im Garten den Bachlauf gegraben. Bisher nur die Hälfte des Bachlaufs. aber immerhin. Ich habe dir ein Video geschickt, wie das Wasser schon läuft.
Das sieht super aus, sieht richtig gut aus.
Ich auch. Und danach war ich eh verschwitzt und habe ich gedacht, oh, jetzt gehe ich ja noch laufen. Und dann bin ich noch laufen gegangen. Also ich habe die Woche...
Der Christoph hier.
Triathlon-mäßig richtig trainiert.
Ja, da guckst du was. Ich habe schon ein bisschen Angst, ja.
Kriegst du Angst.
Nächstes Jahr, es wird ernst, es wird ernst.
Ja, ja, es wird ernst. Ich bin on fire.
Ja.
Julia, was ist mit dir? Hast du auch trainiert?
Ich habe richtig hart trainiert letzte Woche. Und mit letzte Woche meine ich alle Tage, die noch im Juli waren. Denn ich hatte nur noch im Juli einen Wellpass und jetzt habe ich keinen mehr und auch keine Fitnessstudio-Mitgliedschaft mehr und so. Und jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich wieder zu meinen Sport-Sessions komme.
Mhm.
Weil es ist auch alles. Ein Wellpass ist so ein Angebot, das können halt Arbeitgeber machen, dass quasi, da kriegst du halt ja wie so ein Abo auf alle möglichen Sport- und Wellness-Angebote, die da halt mitmachen, also ist dann auch deutschlandweit. Und dann zahlt total. Halt dein Arbeitgeber irgendwie, ich weiß nicht, 2/3 davon und du zahlst noch 19,99 im Monat. Und da ist halt zumindest in meiner Stadt sind da bis aufs McFit alle Fitnessstudios mit drin, alle Schwimmbäder und auch irgendwie manche Sauna-Angebote oder ja, so, also es gibt auch irgendwelche Tanzstudios oder so, die mit drin sind, aber ich habe es eben hauptsächlich jetzt für Schwimmbad und fürs für die genutzt.
Mhm.
Und
ist ja eigentlich klug, weil der Arbeitgeber hat ja ein Interesse daran, dass du dich gesund hältst. Also eigentlich sollten das
ja,
alle
total.
So machen.
Also Bitsch es gibt dann auch ja. so Online-Kurse, die du da noch theoretisch drüber machen könntest und so weiter. Also ich habe mal ausgerechnet, es hat sich halt für mich gelohnt, sobald ich 4-mal im Monat schwimmen war, hatte ich dann diese 20 € wieder drin. Und also das war eigentlich schon richtig cool. Und das ist auch, also das macht mich sehr traurig, dass ich das jetzt nicht mehr habe. Weil so einzelne Fitnessstudio-Mitgliedschaften sind leider sehr teuer geworden, habe ich festgestellt.
Ja, das ist empfindlich, gell? Das ist so richtig böse. Bei uns hatten die Fitnessstudios früher immer so Sommermitgliedschaften, dass du irgendwie da 3 Monate für echt günstig und dann musstest du halt rechtzeitig kündigen, sonst hängst du da 14 Jahre drin oder so.
Ja, es gibt jetzt nur noch hier irgendwie beim McFit vergünstigt für 29,90 im Monat. Das ist schon der vergünstigste Preis, wo ich dann auch dachte, so Entschuldigung. Als ich angefangen habe, bei euch zu trainieren, hat es irgendwie noch 14,99 gekostet oder so. Was ist da
ja,
los?
Ja, das stimmt.
Und dann auch Servicegebühr von 38 € auch nochmal am Anfang. Wo ich dachte, 38 Euro für was? Dass ihr mir da so ein Kärtchen ausstellt oder was? Und mir zeigt, wo die Umkleiden sind.
Das ist nicht okay.
Also,
das ist nicht okay.
Das ist echt scheiße.
Naja, auf jeden Fall habe ich eben die letzte Woche mein Wellpass noch stark genutzt. Ich habe jetzt mein Jahresbingo-Ziel sogar überschritten und habe es geschafft, 55 Kilo zu squatten. Ziel wären 50 gewesen.
Was ist denn zu squatten?
Also halt mit Kniebeuge mit einer Langhantel auf dem Rücken.
Kniebeuge schlecht für die Knie?
Mit 55 Kilo.
Wenn man es richtig macht, nicht.
Oh, krass.
Also man vergrößert sein eigenes Gewicht um 55 Kilo und macht Kniebeuge.
Ja.
Okay. Wie macht man das, dass das nicht schlecht für die Knie ist? Verstehe ich nicht.
Naja, also es ist halt erst schlecht für die Knie, wenn du nach innen einbrichst quasi. Also du musst halt, also das ist ja auch Teil der Übung, dass du dich halt dahin arbeitest, dass halt auch um dein Knie rum die Muskulatur so stark ist, dass du das halt dann gerade nach oben drücken kannst. Und dass du halt auch so viel Rumpfstabilität aufbaust, dass das nicht dein Knie allein halten muss, sondern dass quasi halt dein komplettes Bein, dein Rumpf und dein Hintern das hochdrückt zusammen. Weil nur übers Knie kannst du das nicht.
Ja, eben, stelle ich mir vor. 55 Kilo.
Ja. Und ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob es 40 oder 42 Kilo waren, aber auch beim Bankdrücken bin ich jetzt auf jeden Fall über 40 Kilo angekommen.
Bankdrücken ist das, wo man liegt und über sich so eine Langhantel hat, gell?
Ja. Das ist das, wo man theoretisch sterben kann.
Ja, genau.
Also da, ich hatte jetzt die letzten zwei Monate den großen Vorteil, dass ich halt einen Gym-Buddy in meiner Stadt hatte, der immer mit mir mitgekommen ist. Und ich dann halt auch immer jemanden hatte, der halt so, ja, wenn ich irgendwie das Gewicht nicht geschafft hätte, dann wäre halt jemand da gewesen, der es hätte auffangen können. Ja, diese Person ist mir jetzt aus Umzugsgründen abhanden gekommen. Und als ich dann das erste Mal Bankdrücken war, ohne dass jemand da war, um mich zu spotten, war ich dann schon so, ja, also ich glaube, Muskelversagen will ich jetzt hier gerade nicht ausprobieren, ehrlich gesagt. Weil eigentlich soll man ja immer bis zu Muskelversagen trainieren, aber weißt du, ja gut, dann habe ich das Ding halt direkt auf dem Kehlkopf hängen. Ja, weiß genau. Ich jetzt nicht.
Nicht so geil, nee.
Ich hatte mal einen Kumpel, der so Bodybuilder war, und der hat, der war aus irgendeiner anderen Stadt, ich weiß gar nicht mehr aus welcher, und er war dann mal auf Montage hier in Aschaffenburg und war dann hier auch im McFit und wir wollten uns eh irgendwie treffen, und dann schreibt er mir so, kennst du einen guten Chirurgen hier in der Stadt? Ich so, was? Warum das? Da war der im McFit gewesen und hatte mit so kurzen Hanteln trainiert, also mit so, wo man jeder Hand eine hat, trainiert, aber unheimlich schwer, also irgend so ein Gewicht, was für mich völlig illusorisch klang, irgendwie so sowas wie 50 Kilo pro Hantel oder irgend so ein Fantasie-Dings, und hatte da eben auf dem Rücken liegend so, ich weiß nicht, wie man das nennt, im Endeffekt so ein bisschen wie Butterfly, so die Bewegung, ne? Und dann hat er einen Krampf gekriegt und wollte natürlich, als die gerade oben waren, über seinem Gesicht natürlich, und hat dann eben gemerkt, so, okay, er muss jetzt was tun, damit ihm die Dinger nicht aufs Gesicht fallen, und hat die praktisch zur Seite, und da er auf einer Bank lag, hat praktisch die Schultergelenke sind, genau, und da hat er sich beide Schultergelenke ausgebrochen. Weil er dann eben die Spannung war halt weg, gell? Also er hat dann eben nicht mehr das kontrollierte Ding runtergebracht, sondern er hat es nur zur Seite und dann hat ihn es runtergerissen, die Arme runtergerissen, und dann lag er da mit ausgebrochenen Schultergelenken. Boah. Wirklich unschön. Also man kann sich da schon verletzen.
Ja, also man sollte sich da halt auch wirklich nicht selbst überschätzen, sag ich mal.
Ja, genau. Ja, und es kann halt immer was passieren. Also es ist halt, ja, gerade wenn man mit so großen Gewichten arbeitet, wenn irgendwas, ja, man erschreckt, man hat einen Krampf, man irgendwas ist, ja, da kann es schnell sein, dass man in Gefahr gerät. Man hat es eben nur unter Kontrolle, solange man die Anspannung hält. Und wenn man die aus irgendeinem Grund mal nicht mehr hält, wird es eventuell gefährlich.
Ja, also ich meine, bei vielen Übungen gibt es ja schon noch irgendwie so eine Sicherheitsvorkehrung. Also jetzt zum Beispiel, wenn du Kniebeuge machst, da stehst du ja meistens in dem Rack so, dass das halt an der Seite so Begrenzungen hat, dass quasi die Stange nicht komplett runterfallen kann, sondern halt irgendwann dann auf so einer Ebene landen würde. Aber ja, es gibt schon Übungen, da schallert dir das Ding halt dann komplett um die Ohren, wenn du es nicht mehr halten kannst. Ich weiß nicht, ob das für manche Leute auch irgendwie Teil des Kicks ist.
Also ich war ja auch mal im McFit angemeldet. Ich bin da immer an diese Maschinen gegangen. So mit den Freihandeln, diese Mucki-Leute, die.
Ja, aber man muss einfach sagen, dass halt, also so eine richtige Rumpfstabilität entwickelst du auf den Maschinen nicht.
Ja, kann schon sein, ja. Es hat schon für die Anfänger eher.
Immer nur der eine Muskel beansprucht wird und halt nicht der komplette Körper. Ja. Und ich finde es schon auch einfach ein bisschen geil, so viel Gewicht da in der Gegend rumtragen zu können. Das holt mich einfach ab.
Mein Chef ist ja großer Verfechter der Kettlebell. Da versucht er mich seit Jahrzehnten zu bewegen. Kettlebell schwingen. Aber hat mich bisher auch nicht so abgeholt. Ist auch, halte ich auch, finde ich, ganz ungefährlich, aber.
Ja, ich wollte gerade sagen, also gerade wenn das so mit Fliehkraft ja auch arbeitet und so, weiß ich nicht.
Genau.
Also ich glaube, das wäre auch was, das würde ich auf jeden Fall die ersten 10, 15 Mal nur im Kurs machen wollen.
Ach so, ich dachte nur im Garten machen.
Das auch.
Ich sehe da dich die Hühner erschlagen, Christoph, mit so einer Kettlebell.
Die Ratten erschlagen.
Ja, da habe ich die Rattenblatt gedrückt.
Genau. Ja.
Ja, außerdem bin ich auch noch viel geschwommen. Und also mein Ziel ist es jetzt gerade, den Kilometer in unter einer halben Stunde zu schaffen. Also
cool.
krieg ich auch theoretisch schon hin. Mir ist halt meistens so spätestens nach 500 Metern ist mir langweilig.
Und ja, dann, genau, das Problem habe ich auch.
Also ich habe halt immer einen Poolboy dabei und Paddles, also für die Hände. Und dann schwimme ich halt
ein Poolboy?
Durch. Das ist lustig, das jemand.
Diese Schaumstoff Dinger, die du dir entweder zwischen die Beine klemmen kannst oder wie so ein Schwimmbrett benutzen.
Aber die
also
heißen
aus dem gleichen Material wie aus so einem Schwimmbrett.
Als du angefangen hast zu sagen, das ist ein Schaumstoffding, habe ich gedacht, ah, okay, also nichts Sexuelles. Dann hast du gesagt, nee, ist zwischen die Beine. Gesagt, also doch was Sexuelles.
Nee, es ist wirklich gar nicht sexuell gemeint.
Ich glaube, also halt glaub, der Poolboy heißt auch Pullboy, weil man ihn zieht.
Echt?
Mhm. Okay.
Ist das so? Ich habe den immer, also meine, seit ich schwimme, ist das für mich ein Poolboy.
Ich habe den als Kind als Poolboy kennengelernt.
Ha! Hä, aber du ziehst den, du kannst den ja auch schieben und nicht nur ziehen.
Ja, aber.
Dann heißt der Pushboy.
Nee, der heißt Poolboy. Und nicht Boy, sondern Boy, also Boje. Also
ach so,
O-Y.
Lol,
beide
das
Wörter
wird mir, also ich bin today years old, als ich rausgefunden habe, dass das
eine
Zugboje
heißt so. Also,
eine Pullboy ist und kein Poolboy.
Wie lustig. Der Poolboy ist doch wieder
das
Sexuelle.
Ja, ich hab das einfach komplett
Kritik der Klasse hat irgendjemand mal gesagt, so
hingenommen.
Hier hast du einen Poolboy und du hast gesagt, okay, das ist ein Poolboy. Warum sollte man das googeln, gell?
Ja, warum, genau, wenn Trainer oder irgendjemand einem erklärt, wie das heißt, dann, ja. Ich war jetzt nur gerade eben drüber gestoppt, so, nee, wir haben doch da immer Poolboy früher zugesagt. Und jetzt google ich es und dann, aber ich habe auch Boy und nicht Boje gegoogelt und bin dann belehrt worden.
Ja.
Das ist eben Boje.
Ja, oder wie anscheinend der Decathlon-Shop es betitelt, ein Schwimmzubehör Unisex.
Ah ja. Pullkick. Mhm. Das ist doch auch noch irgendwas anderes, oder?
Ja, dieses Pullkick, das ist so ein bisschen, also das ist quasi Schwimmbrett und
ja,
Poolboy
ja.
In einem.
Ja. Meine Tochter hat so ein Ding.
Und dieses Pullboy, das klemmt man sich zwischen die Beine und dann hat man hinten Auftrieb, oder was?
Hinten Auftrieb, genau.
Ja, und dann schwimmst du halt nur Arme.
Nur Arme und die Beine saufen nicht ab und das ist eigentlich ganz cool.
Ja. Oder du nimmst es halt als Schwimmbrett und schwimmst nur Beine. Mhm. Und das mache ich dann halt so zwischendurch und also ich habe dann auch, weil ich neulich irgendwie so, weil ihr hier euren Triathlon gemacht habt und wir dann so über die Zeiten geredet haben und so und ich dann dachte so, also
das kann ich auch.
Das müsste ich doch auch schaffen. Ich schaff's nicht ganz. Also ich hab's dann neulich mal ausprobiert, ob ich's, also
Julia,
wie
da sehe ich doch schon, wen wir nächstes Jahr in unserem Team brauchen.
Ja, aber weißt du, also schwimmen, ich schwimme euch das alles weg, ist gar kein Problem.
Okay.
Aber also sobald ich joggen muss, bin ich am rausesten. Ich jogge nicht. Das ist also.
Dann musst du vorher genug Zeit rausgeholt haben.
Ja,
kann man
und ich musste 5
Kilometer
mich dann schon auch.
Gehen.
Ich musste mich dann schon auch sehr bemühen, um den halben Kilometer in unter einer Viertelstunde zu schaffen.
Ja, oder eine Staffel halt. Dann finden wir doch noch jemanden, der läuft und der Fahrrad fährt.
Ja, also da wäre ich schon wieder dabei.
Da gibt's ja auch noch welche in unserem Podcast-Dunstkreis, die da vielleicht.
Meine Frau wird Staffel machen. Die wird laufen oder schwimmen, würde ich sagen. Die hat keine Lust, Fahrrad zu fahren.
Was denn mit Jan?
Finde ich auch
was,
richtig
was für eine Disziplin kann Jan? Ich glaube, der ist auch ein Schwimmer,
oder? Ich glaube, auch am ehesten schwimmen.
Ja.
Also er hat mal gemeint, joggen wird er auch noch irgendwie hinkriegen, aber es wird ihm halt, aber die Distanz ist halt schäbig. Also, weil das finde ich wirklich, also ich find's unverhältnismäßig. Weißt du, dass man da darf man gefühlt 5 Minuten mal ins Wasser und danach muss ich 3 Tage lang joggen.
Ja, und vor allem Fahrrad fahren muss man 3 Tage lang.
Fahrrad
ja,
ist viel
also,
länger. Ja.
Wo Fahrrad ich mir wirklich denke, so, also lass mich doch, dann lass, mach doch irgendwie alles 2 Kilometer oder so.
Gottes Willen. Das wäre sehr kurzes Fahrradfahren.
2 Kilometer Fahrradfahren, ja. Das wäre schon eher.
Oder mach halt so, dass man das irgendwie einigermaßen trainierte Leute für alles, die ungefähr die gleiche Zeit brauchen.
Halbe Stunde, ja. Also man müsste eigentlich beim Sprint-Triathlon schon 1 Kilometer schwimmen.
Naja, aber ich glaube, es geht eher danach, nicht, dass man die gleiche Zeit braucht, sondern dass man so ein ähnliches Maß an Erschöpfung dadurch erzeugt. Und eine halbe Stunde Fahrradfahren, das ist halt, das ist halt nix eigentlich, gell? Also wenn du eine halbe Stunde gerannt bist, ist halt, fühlst du dich ganz anders als nach einer halben Stunde Fahrradfahren, selbst wenn du einen 30er Schnitt gefahren bist.
Ja, aber ich fühle mich doch auch, also ich fühle mich doch nach 500 Meter Schwimmen, also bin ich doch noch, also bin ich ja nicht mal halb so erschöpft, wie wenn ich, weiß nicht, 5 Kilometer gelaufen wäre.
Ja, das, genau, weil du sagst ganz richtig, du fühlst dich da nicht so. Also ich fühle mich nach 500 Meter Schwimmen gar nicht gut.
Ja gut.
Also ich würde nicht 1 Kilometer schwimmen wollen, ganz und gar nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich es können würde unter Wettkampfbedingungen. Also ja, irgendwie schon, aber also nicht so.
Ja, also unter Wettkampfbedingungen so wirklich am Stück durchziehen, wäre für mich, glaube ich, auch schwierig. Also ich brauche das dann schon, dass ich zwischendurch auch mal so ein paar Bahnen habe, wo ich halt irgendwie nur Beine schwimmen und dann kann ich so ein bisschen, dann kann man die ganze Zeit den Kopf über Wasser lassen und so.
Naja, aber wenn du sagst, du schaffst ein, oder du bist in dem Dunstkreis von 1 Kilometer in einer halben Stunde schwimmen, das ist ja das, was ich Wettkampfschwimmen nennen würde, weil ich bin ja Brustschwimmer, ne?
Also und im Wettkampf.
Ich bin auch Brustschwimmerin.
Im Wettkampf ist ja auch nochmal was anderes. Also da bist du ja, da ist irgendwie dieses Ganze drumherum. Da wird dir nicht langweilig, weil du gucken musst, wo die anderen sind und wo die Bojen sind und wer noch so rum.
Genau, ich würde sagen, Bahnen so sind da nicht.
Genau.
Da sind nur 2 Bojen im See.
Das ist schon schön.
Ja, ich finde es auch schön. Ich freue mich da auch schon wieder drauf. Aber jetzt wird erstmal trainiert. Stefan, was hast du trainiert? Ich hoffe nicht zu viel.
Ich war Radfahren.
Entspann dich, Stefan. Du bist Titelverteidiger. Dir kann nichts passieren. Ah, nee, bist du ja gar nicht. Der Notar ist ja Titelverteidiger.
Ach ja.
Und der trainiert wie ein Tier, kann ich dir sagen.
Ja, genau, siehst du.
Der ist vollkommen durchgeknallt.
Ja. Nee, ich war vor allen Dingen gestern, habe ich so eine Radeinheit gemacht und mal, weil mir mein lustiger KI-Trainer gesagt hat, hier, wir machen mal so einen Threshold-Test, 20 Minuten Vollpower, was geht. Und dann bin ich halt die 20 Minuten flach bei uns da lang geballert.
Das macht er aber, wenn du eh gerade trainierst, oder? Das macht er nicht so zwischendrin, wenn du gerade.
Nee, das sagt er dir vorher so, der, morgen machen wir das.
Jetzt trainiert. Renn jetzt. Quatsch, los.
Nein.
Das finde ich gut.
So, morgen ist das. Nächste Woche machen wir das. So. Der hat mir jetzt auch schon gesagt, am Freitag kommt das und am Sonntag gehe ich auch nochmal Radfahren und so. Und aber diese 20 Minuten All-Out dazwischen drin, ich bin dann nach Hause gefahren, bei uns unten in Hofheim die Brücke hoch und dann noch ein bisschen, dann habe ich mich erstmal in den Schatten gesetzt und durchgeatmet, oder nicht gesetzt, aber gestellt, weil ich dachte, jetzt kotze ich erst gleich mal neben mein Fahrrad. Also das hat mich so kaputt gemacht. Ja, es waren halt, weiß ich nicht, 36 Grad, was natürlich auch nicht so optimal ist für harte, schnelle Einheit.
Nicht ganz, ne.
Aber ja, ich habe es mal krachen lassen und habe jetzt... Jetzt hat er der hat mir ja vor dem Triathlon schon gesagt, so hier langsam, weiß ich nicht, 170, 180 Watt soll ich treten. Das misst mein neues Fahrrad jetzt irgendwie. Und, oder 160, 170. Und ich habe immer gesagt, das ist zu wenig. Nee, das ist jetzt hier dein komischer Threshold-FTP-Wert, was auch immer. Und jetzt war er der Ansicht, jetzt können wir mal neu messen für den nächsten Wettkampf. Ich mache ja im Anfang September noch so einen kurzen hier. Und jetzt habe ich einen von 200, das heißt, ich darf jetzt im Wettkampf 180 Watt fahren, die ich auch gefahren bin in beim Kurvenkrieg oder 190 sogar. Und ja, aber er hat mir vorher nicht geglaubt, dass ich den hohen Wert habe. Und auch gestern, diese Maschine war so dumm gestern wieder. Oh, Du hättest deine Freude gehabt. Ja, nee, also das, wenn man das so anguckt, dann sind es 185. So, ja, aber guck mal, das und das und das. Ah ja, stimmt, da hast du recht, dann können wir ja so machen. Ja, und jetzt guck das an und das und das. Guck hier hin und das.
Direkt Puls.
Ja. Ich war dann auch, also ich bin ja sonst sehr freundlich zu denen, weil ich auch einfach mir wenn ich schriftlich mit jemandem kommuniziere, nicht angewöhnen will, unfreundlich zu sein, weil ich dann einfach das Risiko sehe im beruflichen Verhohen. Umfeld,
ja,
dass man einfach auch mal jemanden beschimpft, weil er einem auf irgendeine Sache nicht geachtet hat und einfach diesen KI-Modus so,
du hast mal wieder versagt.
Du Ochse, genau. Wieder die falschen Daten geschickt. Sehr geehrter Herr, so mal wieder haben Sie mir. Ja. Aber da war ich dann auch so hier. Es könnte ja auch sehr warm draußen gewesen sein. Ja, du hast Zugriff auf meine Daten. Du kannst nachgucken, wie warm es draußen war. Ach ja, stimmt. Ich guck mal nach.
Oh Gott, da werde ich wahnsinnig.
Ja.
Also ich muss ja wirklich sagen, dass du, also so die Vorstellung, KI mit in mein Training reinzunehmen, das, also ich bin ja so, ich bin auch Smartwatch-Besitzerin und ich zähle auch meine Schritte und ich tracke auch mein Training und keine Ahnung. Mhm. Aber also da, sobald da eine KI irgendwo involviert ist, bin ich so, ne. Also ich lasse mir doch von so einem komischen Stochastikrechner nicht sagen, was jetzt hier mein Trainingszustand ist.
Ja. Es hat mich 14 Minuten schneller gemacht im Kurfranken. Also.
Ich weiß nicht, ob es genau das war. Also ich habe ja diese KI in meiner Abnehm-App und da ärgert es mich auch regelmäßig, weil es halt immer irgendein Dünnschiss erzählt.
Ja, die labert vor allem immer das Gleiche. Das ist, also es fühlt sich nicht nach KI, sondern eher total deterministisch an.
Ja.
Also.
Ja, das ist ja auch ein Problem, dass alles KI genannt wird und nichts davon KI ist.
Ja.
Naja.
Ja, vor allem, dass man nicht, benutze die App auch ein bisschen, der KI, also nicht darauf reagieren kann, so, ja, du solltest mittags mehr das und das essen, so, ja, aber ich esse mittags nicht, weiß ich nicht, warm, das ist ja bei euch auch das.
Gemüse.
So, genau.
Ja, genau, so, bei mir auch so.
So, ja, ich esse halt mittags ein Brot und einen Apfel dazu, da brauche ich nicht noch irgendwie Gurkenscheiben auf mein Brot legen. Ja. Ja, das war mein Fahrraderlebnis. Ich war am Samstag nochmal Fahrradfahren, da habe ich es nicht so krachen lassen. Da bin ich auch fast ohne Brechen nach Hause. Nein, da bin ich ohne Brechen nach Hause gekommen. Aber gestern,
Ja, hast du gebrochen gestern? Nee, oder?
Nee, aber es war kurz davor. Dann dachte ich, ja, jetzt kühlt sich ein bisschen mit dem Wasser aus der Fahrradflasche ab und dann kommt da halt 35 Grad warmes Wasser aus der Flasche raus. Ja.
Geil, jetzt bin ich etliche Kilometer Fahrrad gefahren, jetzt trinke ich einen Tee.
Genau, genau. Ja, genau. Ein Iso-Tee. Das ist aber lecker.
Oh, kennt ihr diese zwei Typen auf TikTok und Instagram, die immer so Extremsport machen? Der Jan und der Matti?
Nee, ich glaube, die kenne ich nicht.
Kann ich euch sehr empfehlen, finde ich extrem unterhaltsam.
Was machen die für Extremsport?
Also die machen halt so Extremläufe, die waren auch da in New York bei diesem, wo sie da die Treppen von diesem Hochhaus hochrennen und machen immer wieder so irgendwelche Alpenhindernisläufe und keine Ahnung. Und die haben halt einfach so krass Spaß an ihrem Sport, dass sie halt, und es sind halt auch so zwei Österreicher, die sowieso komplett durchgeknallt sind. Und die Videos fangen halt immer an mit, ich bin der Jan und ich baller mir heute den Puls auf 180 und ich bin der Matti und ich will heute die Zugspitze in 3 Stunden raufrennen.
Was sind denn das für Typen? Die sind ja super.
Und die ballern halt auch immer zwischendurch dann sich diese Iso-Pasten oder diese Zuckerpasten da rein.
Ja, so Gels.
Und sind auch so immer, jetzt muss ich nochmal mit der Patrone nachladen.
Hier, ich bin der Jan und ich hau mir jetzt 1300 Höhenmeter in die Wade. Und ich bin der Matti und ich will heute, was für ein Quatsch.
Ja, und es ist einfach, ich weiß nicht warum, okay, aber die zwei, die finde ich so lustig. Und es sind auch
allein, was ich sehe, gefällt mir schon.
Ja, so die wenigen Sport-Influencer, die mich nicht demotivieren, sondern wo ich mir denke so, ey, also wenn ich irgendwann bei irgendeiner sportlichen Aktivität so viel Spaß habe wie die zwei, dann habe ich es geschafft.
Ja, ich kann es nachvollziehen. Sieht cool aus. Gefällt mir. Ja. Haben wir alle Tech, alle Sportsachen haben wir abgehandelt, oder?
Ja.
Ich glaube schon.
glaube schon, ja.
Genau, alle die, die jetzt einfach eine Kapitelmarke weitergesprungen sind. Die letzte halbe Stunde hat sich wirklich gelohnt. Es waren sehr spannende und nicht nur sportliche Themen.
Julia, du hattest noch ein Thema, ich weiß nicht, ob du darüber ausführlich reden willst, aber in deinem Dings begegnet einem man das, also in deinem
TikTok, Feed.
In deinem Feed. Und du hast eben auch so ein bisschen angedeutet, dass du nicht mehr Zugriff auf deine Sportgeschichte hast, weil dein Arbeitgeber das nicht mehr bezahlt. Aus Gründen. Möchtest du auf deine TikTok-Serie verweisen? Was ist dein neuestes Thema?
Ja, was heißt mein neuestes Thema? Also ich versuche gerade so ein bisschen das wieder zu durchmischen auf TikTok, weil ich gemerkt habe, so, naja, also alle zwei Tage drüber reden, so, ja, übrigens, Leute, ich bin immer noch arbeitslos. Also es ist ja nicht abendfüllend, sage ich mal.
Genau, als du letztes Mal hier warst, warst du kurz davor, einen Bürojob anzufangen.
Genau, als ich letztes Mal hier war.
Und jetzt sind wir am Ende dieses Bürojobs.
Genau, als ich das letzte Mal hier war, hatte ich meinen ersten Arbeitstag bei besagtem Bürojob gerade hinter mir. Und jetzt habe ich besagten Bürojob nicht mehr. Ich sag mal, aus diversen Gründen. Nicht aus Gründen, die ich mir selbst ausgesucht habe. Ich bin jetzt auch rückblickend, also darum, dass ich diese Tätigkeit nicht mehr ausüben muss, gar nicht so traurig. Aber also Geld haben war schon auch mein Hobby und das kann ich jetzt gerade nicht mehr so gut ausführen, sage ich mal.
Es ist schon auch ein Teil vom Arbeiten, dass das Geld reinkommt. Ja, das ist schon ein Aspekt dessen. Du hast in deinem, ich fand es ganz spannend, weil du ja da auf deinem Feed sehr offen damit umgehst, mit dem, was das mit dir macht, jetzt arbeitssuchend zu sein. Machst du da weiter oder war das jetzt so im Schock des Erlebten, ich muss das jetzt verarbeiten, oder ist das irgendwas, was du jetzt, also begleitet man dich jetzt weiter auf der Arbeitssuche oder?
Also ich will schon auf jeden Fall so ein bisschen damit weitermachen, weil ich jetzt auch vor kurzem erst meine Weiterbildung über einen Bildungsgutschein bewilligt bekommen habe und das will ich schon auch so ein bisschen mit begleiten. Ich glaube auch so ein bisschen, weil, also ich muss sagen, meine Erfahrung mit der Agentur für Arbeit gerade ist bisher durchweg positiv. Also wenn man davon absieht, dass sie wirklich eine Website designt haben, in der niemand auf der Welt sich zurechtfindet. Aber sonst so, also auch mit den Menschen, mit denen ich da irgendwie in direktem Kontakt stehe, ist das alles bisher super positiv und wohlwollend und mir ist es schon auch wichtig, das dann irgendwie auch mal so ein bisschen zu zeigen, weil meine Angst vor dem Thema Arbeitsamt war so krass.
Ja, wie bei jedem wahrscheinlich, gell?
Das ja, und ist ja also schon ich kenne auch sonst wirklich fast nur Horrorgeschichten. Gerade so unter GeisteswissenschaftlerInnen, dass da Leute halt irgendwie nicht checken, was man so beruflich macht und was man kann und was nicht und dass da irgendwie ganz schlimm ist. Und also deswegen werde ich das auf jeden Fall auch noch so ein bisschen mit begleiten. Ich hatte am Anfang wirklich die Motivation, da irgendwie regelmäßig Content drüber zu machen und auch irgendwie dadurch mich zu zwingen, halt mich irgendwie immer fertig zu machen, immer was Gescheites anzuziehen, mich zu schminken morgens, damit ich halt auch irgendwie mich bereit fühle, mich im Internet zu präsentieren so. Jetzt gerade durch die vergangenen Hitzewellen war ich dann so, nee Leute, also bei aller Liebe, es hat jetzt heute 39 Grad, ich werde hier mir heute keine Foundation auftragen. Das wird hier nicht stattfinden. Und dann hat sich das auch, also war so die Lust, Content zu drehen, dann irgendwann wieder so ein bisschen gemindert. Auch da, also ich habe dann auch irgendwann festgestellt, dass einfach auch, also alles, was man irgendwie filmt, sei es jetzt irgendwie die Wohnung oder also auch so, ich habe dann versucht, ein Video zu machen, wie ich mir einfach nur so ein scheiß Eist Matcha Latte mache und habe dann so meinen Milchaufschäumer in der Kamera gesehen, dachte mir so, um Gottes Willen, das sieht ja widerlich aus, wie kann ich denn, dieses Gerät ist ja so verkalkt, wie kann ich das denn jetzt hier aufnehmen und ins Internet stellen? Und also dann irgendwann so der Aufwand, Aufnahmen zu bekommen, die meinem ästhetischen Anspruch genügen, war irgendwann einfach nicht mehr tragbar und dann habe ich gesagt, okay, ich muss es wieder ein bisschen runterfahren.
Was ist der Vorteil, wenn man ein reines Audiomedium hat? Ist egal, wie dreckig sie ist.
Es wurde uns auch schon von mehreren Seiten vorgeschlagen, wir sollen doch mal ernsthaft drüber nachdenken, ob wir nicht einen Videopodcast machen wollen, weil ne, man hätte dann halt auch immer Material, was man auch irgendwie auf TikTok und so hochladen kann, so als kleine Snippets. Spotify pusht ja auch gerade Videopodcasts richtig krass und so. Aber wir waren dann beide so, also erstens wollen wir nichts tun, was Spotify gut findet. Und zweitens, wenn ich mich jetzt noch jedes Mal schminken müsste und irgendwie gucken, dass ich in einem halbwegs ästhetischen Winkel sitze oder so, also da würde ich ja nie wieder eine Podcast-Folge ganz aufnehmen.
Ja, ich meine, klar, ist halt die Schwelle ist dann viel zu hoch. Man macht es dann ein, zwei Mal und dann hat man keinen Bock mehr. Also.
Ja, also ich meine, auch, also Jenny und ich, wenn wir Podcasts aufnehmen, dann sehen wir uns ja auch gegenseitig. Also wir machen dann halt so einen Videocall. Und also auch da denke ich immer so, ja, die Arme, die sieht mich jetzt da immer so von halb unten, die guckt quasi eigentlich nur mein Doppelkinn an. aber gut, wenn sie es braucht für die Experience, dann machen wir es jetzt so. Aber also, um deine Frage zu beantworten, ich will da auf jeden Fall weitermachen. Es ist mir auch wichtig, öffentlich oder also halt irgendwie offen drüber zu reden, weil ich mir denke so, also ich muss ja jetzt nicht irgendwie da so drum rumtanzen, dass ich jetzt arbeitslos bin und kein Geld habe. Also klar, es ist irgendwie unangenehm.
Es ist unangenehm, kein Geld zu haben, aber es ist, ich finde das sehr gut, dass du das so stigmatisierst, weil es ist ja total stigmatisiert in unserer Gesellschaft. Und das müsste es ja eigentlich nicht sein, weil es ja auch häufig unverschuldet ist. Das ist ja, liegt ja nicht daran, dass du nicht arbeiten willst. Dass du, ja. Trotzdem ist es ja bei ganz vielen Leuten so, oder ich würde sogar fast sagen, ist es gesellschaftlich so vorgegeben, dass man sich da gefälligst für zu schämen hat, wenn man arbeitslos ist. Und das finde ich gerade sehr erfrischend, dass du das so ein bisschen entzauberst, was das angeht. Es ist ein ganz normaler Lebensumstand, gell? Einer, wo man wenig Geld hat, das ist natürlich scheiße, aber deswegen versucht man ja neue Arbeit zu finden. Aber nichts, was einem schämen müsste.
Also mir war es auch irgendwie wichtig, so ein bisschen auch für äußere Kontrolle, weil, also ich meine, ich neige halt einfach sehr dazu, schnell so die Planung und den Fokus so im Alltag zu verlieren und dann ja halt, wenn ich plötzlich keine Termine mehr habe oder so, dann halt viel auch so vor mich hin zu leben und dann aber auch
trotzdem, da bist du nicht so alleine. Ich glaube, das würde den meisten so gehen.
Also es würde den meisten so gehen, aber was mich bei mir dann auch extrem ärgert, ist, dass ich auch, also wenn ich jetzt entspannt einfach nichts tun könnte, dann wäre es ja auch okay. Also dann hätte ich ja wenigstens irgendwie eine coole Zeit. Aber ich, ich bin dann halt wirklich in diesem ADHS-Brain-Freeze, dass ich dann so auf dem Bett liege und doomscrolle, aber währenddessen die ganze Zeit damit beschäftigt bin, mich in meinem Kopf dafür fertig zu machen, was für eine faule Sau ich gerade bin und dass es so viel gibt, was ich noch machen müsste, aber ich schaff's dann halt einfach nicht aufzustehen. Und ich habe halt das Gefühl, dass wenn es halt zumindest irgendwie irgendwo Leute gibt, die das wissen und sich dafür interessieren, was eigentlich in meinem Leben so abgeht, dann fühle ich zumindest so ein bisschen irgendeine Art von Kontrolle von außen. Und das war auch so ein bisschen das Ziel dahinter, dass ich jetzt nicht einfach irgendwie das versuche zu verstecken und dann aber halt versumpfe, weil keiner mitbekommen hat, was jetzt gerade meine Probleme sind.
Ja.
Und ganz ehrlich, zeig mir die Personen heutzutage, die wirklich, also die in ihrem ganzen Leben noch nie irgendwie entweder arbeitslos war und oder finanziell gestruggelt hat. Also ich glaube, gerade so ab Millennials wird das immer weniger werden, dass das Leuten nie passiert ist.
Ich glaube, der Stefan hat immer gearbeitet. Ich habe nicht immer gearbeitet, aber Stefan, du hast immer gearbeitet, oder?
Am Anfang vom Studium nicht, nee.
Ja, am Anfang vom Studium.
Ja, toll, da habe ich auch nicht gearbeitet.
Ja, eben. Aber sonst habe ich parallel zum Studium gearbeitet und dann.
Ja, du hast doch bei der Postbank oder Bank irgendwie.
Also genau, dann, Deutsche Bank.
Dann, mich dann bei der Autovermietung.
Ja, nennen wir es Autovermietung.
Ist es nicht so? Also in meinem Kopf ist es eine Autovermietung.
Nee.
Oder Flottenvermietung.
Fuhrparkmanager, genau.
Ich habe keine Ahnung, was der Unterschied ist.
Ach stimmt, da habe ich neulich erst wieder so eine Uralt-Folge gehört, wo ihr drüber redet, wie ihr da die Autos hin und her gefahren habt.
Was? Autos hin und her gefahren?
Oder war das Stopp? Das war bei euch im Podcast, dass irgendwer...
Ich erinnere mich auch dunkel. Ja,
doch, ich war mal, weiß ich nicht, 3 Monate bei einer Autovermietung, wo ich Autos...
Siehste, was bei einer Autovermietung, sag ich doch.
Ja, aber nicht nach der Bank.
Ich weiß.
Ja. Ja, aber da wäre ich, gab's ja bei uns dann die Kündigungswelle wegen fast Pleite. Und da hat's irgendwie zwei Kollegen von mir und mein Chef erwischt und ich bin irgendwie vorbeigerutscht. Also das war so das.
Ja.
Ja. Nee, aber da hatte ich echt großes Glück. Ja.
Ja, aber ansonsten, also ich denke mir, ich kenne so viele Leute, die dann auch irgendwie nach dem Studium irgendwie erstmal noch ein halbes Jahr arbeitslos. Ja. Also ich meine, ich hatte ja das große Glück, dass ich ja schon während meines Studiums eine Vollzeitstelle gefunden habe damals. Und also ich sehe das so ein bisschen als, naja, das, was ich halt nach dem Studium nicht arbeitslos war, das hole ich halt jetzt nach.
Ja, das kann ja auch jederzeit passieren, gell? Dann kann
das ist ja ganz normal, also.
Unternehmen, dann wird die Politik entscheidet, dass irgendeine Förderung eingestellt wird und schon wirst du entlassen, gell? Kann ja passieren. Und dann musst du halt gucken, was neue Sache ist. Und ja, wie du ganz richtig sagst, es passiert, ist völlig normal, gehört zum Leben dazu und wird aber eben stigmatisiert und wird tabuisiert. Und deswegen finde ich es gut, dass du darüber redest. Ich finde, du solltest das weitermachen.
Ja, also ich muss auch sagen, ich also mir hat das jetzt so selber geholfen, auch so ein bisschen meine eigenen Erwartungen einzuordnen, weil ich bin tatsächlich, also an dem Tag, als dann klar war, okay, ich bin jetzt hier raus, das geht jetzt hier erstmal nicht mehr weiter, war in meinem Kopf so, na ja, okay, jetzt kriegst du einen Monat noch und dann, wenn man jetzt sparsam ist und so mit ALG 1, dann ist das irgendwie, dann ist da für 2-3 Monate gut gepolstert und bis dahin wirst du ja wohl was Neues haben. Und irgendwie jetzt halt zu merken, ja nee, also die meisten Firmen, bei denen man sich bewirbt, antworten nicht mal innerhalb von einem Monat.
Es ist so krass mittlerweile.
Es ist, also gut, ich glaube, es ist halt auch so in der Marketingbranche, dass es gibt sau viele auch einfach so tote Stellen, also die nur online gestellt werden, damit das Unternehmen so tun kann, als würden sie halt gerade krass die Leute einstellen. Aber es ist, also ich habe mich sogar bei meinem Landkreis auf eine Stelle beworben, die als Schwangerschaftsvertretung ausgeschrieben war, wo man sich ja denkt, so, also so eine Schwangerschaftsvertretung oder Schwangerschaftsvertretung/Elternzeit, das hat ja schon ein ganz klares Anfangsdatum. Da ist ja dann schon wichtig, dass die Ersatzperson dann zu einem gewissen Zeitpunkt auch mal da ist.
Wäre ganz gut.
Und selbst der Landkreis hat, nachdem die Bewerbungsfrist, also es gab eine ganz klare Frist und nachdem die verstrichen war, haben sie erstmal 10 Tage gebraucht, um mir überhaupt eine E-Mail zu schreiben von wegen, ey, wir haben deine Bewerbung bekommen, wir sichten jetzt hier alles. Und dann haben sie noch mal mehr als einen Monat gebraucht, um mir abzusagen.
Krass.
Wo ich dann wirklich dachte so, also Kinder, dann könnt ihr es aber nicht so eilig gehabt haben.
Ja.
Und es ist bei, also ich kriege jetzt noch Absagen zu Stellen rein, wo ich gar nicht mehr wusste, dass ich mich da mal beworben habe, weil das halt jetzt inzwischen, ja, das war halt irgendwie Mitte Juni, dass ich mich da beworben habe.
Krass.
Also das ist, es zieht sich einfach alles Ewigkeiten und also selbst bei Stellen, wo ich dann irgendwie nochmal für eine zweite Runde oder so eingeladen wurde, selbst da hat es teilweise einen Monat gedauert.
Ja, wenn ich überlege, ich habe auch Monate später Absagen bekommen zum Teil. Gut, ich habe mich halt auch in so öffentliche Sachen beworben, ne? Irgendwie so Wasserwirtschaftsamt oder Bauhof und sowas. Ist halt Verwaltung, da dauert es halt dann nochmal länger. Da war es schon ja, auch gut, so, dass nach einem Vierteljahr was kam oder vielleicht auch noch ein halben Jahr ist. Also wirklich so, hat man es wirklich vergessen, so, ach, du hast dich mal im Landkreis Tauberbischofsheim beworben? Das war mir gar nicht mehr bewusst. Okay. Na, sie brauchen mich nicht. Schön.
Ja, also ich habe das jetzt aber auch schon öfter von Freunden und Bekannten gehört, dass halt, also teilweise dann nochmal auch Einladungen zu Vorstellungsgesprächen kamen, irgendwie so teilweise mehr als 2 Monate, nachdem man die Bewerbung verschickt hat.
Ja.
Krass.
Also, ne, vielleicht ist ja jetzt unter den 30 Millionen Bewerbungen, die ich schon verschickt habe, vielleicht schlummern ja da noch die Leute, die mir ja, meinen Traumjob geben wollen. und in der Zwischenzeit mache ich einfach mal ein bisschen Weiterbildung. Schadet ja nicht.
Ja.
Ja.
Was machst du für Weiterbildung?
So im Bereich Marketing, SEO, Geo-Optimierung, also was ich vorher auch schon gemacht habe, so auf Suchmaschinen und KI optimieren und UX, UI Design.
Also damit schon dann in dem Bereich weiter.
Ja, also ich meine, das ist ja nicht der Bereich, aus dem ich ursprünglich komme. Also ich war ja vorher immer bei so sekundären Bildungsanbietern. Aber da ist der Markt auch ziemlich abgegrast, weil auch da halt die ganzen Fördergelder vom Staat gestrichen werden. Deswegen sind wir mal weiter Marketing-Maus.
Naja, dann toi toi toi. Wir hoffen, dass
vielen Dank, falls jemand einen Job rumliegen hat, der remote ist genau. Oder wo ich meinen Hund mitnehmen kann, dann sagt Bescheid.
Oh, so ein Bürohund ist bestimmt auch super immer. Das hätte ich auch gern manchmal bei uns.
Ja, und die Cleo macht das auch ganz toll.
Sehr gut.
Unsere Niederlassung in Bad Abbach, da bei Regensburg, die haben auch einen Bürohund. Der aber nicht überall im Büro rumlaufen darf, weswegen sie so kleine, wie so ein Zaun mitten im Büro haben, wo mit so einem Türchen und so. Ein bisschen kurios. Naja, gut. Was haben wir denn noch, Stefan, für Themen?
Wir haben eigentlich jetzt nur noch das Thema, was wir nächste Woche schauen. Und da bist jetzt du dran. Ja. Ein letztes Mal vor deinem Urlaub sozusagen. Haben wir uns spontan vor der Sendung drauf geeinigt. Hast du was gefunden oder muss ich jetzt spontan was aus dem Rüssel ziehen?
Ja, nee, ich habe schon noch was. Das ist allerdings ein zweiter Teil, wo ihr den ersten Teil nicht gesehen habt. Ich glaube aber, dass das nicht so schwierig, nicht so schlimm ist. Schlimmer ist, glaube ich, dass es ein Horrorfilm ist.
Ach je.
Nee, aber es ist so ein Spaß-Horrorfilm wieder. Wir gehen, glaube ich, zu Disney. Ich muss mal gucken. Warte. Und ja, wir gehen zu Disney und wir schauen Ready or Not 2. Da hatte ich den ersten besprochen, so, ich denke, so etwa vor einem Jahr und war recht angetan. Und ich hoffe, dass der zweite wenigstens halb so gut ist.
Comedy Horror. Ist das denn erlaubt? Was hat's nur als letztes?
Meinst du, ich hatte Zen Telper als letztes? Habe ich gar nicht überprüft. Verdammt. Ja, was ist das überprüfen? Was mein letzter Film war?
Was hat's denn du? Zen Telper war das letzte.
Ich hatte Zen Telper als letztes?
Ja.
Shit, dann ist es nicht erlaubt.
Danach war Inspektor Sende, dann war Astronaut, Glenkill von mir.
Nee, dann darf ich es nicht. Dann darf ich es nicht. Dann musst du einen vorschlagen. Das hast du einfach.
Oder das ist doch genau das gleiche wie St. Help.
Ja, nee, ist genau das gleiche, ja, ja.
Ja, mein Gott, also.
Nee, das geht nicht, das kann man nicht machen. Das hatte ich überhaupt nicht überprüft, weil es so lang her ist, dass wir,
dass du vorgeschlagen hast.
Dass ich weg war, ja. Nee, dann schlag du was vor, komm.
Dann gehen wir zu Netflix. Und, ich schaue ja immer gerne Brad Goldstein und schaue den neuen Brad Goldstein-Film mit J-Lo.
Ach du Scheiße, J-Lo ist doch meistens scheiße, oder?
Ja, es macht nichts. Ich möchte alles von Brett Goldstein schauen.
Wie heißt der denn?
Office Romance.
Office Romance, das ist mir auch schon mal begegnet, ja.
Ich bin mir nicht sicher, ob er gut ist, aber er hatte sie jetzt gerade in seiner Sendung im Interview. Da war sie sehr charmant.
Echt?
Mhm.
Okay, erstaunlich.
Na gut, gar nicht so, wie man sie aus den Sachen, wo man sie kennt, rückschließen würde oder so. Sondern ich fand sie sehr, sehr angenehm und charmant.
Okay. Ja. Nee, gut, dann schauen wir das. Bin ich dafür. Sehr gut.
Office Romance. Müssen wir jetzt dem Bob noch Bescheid sagen.
Ja.
Haben wir die Julia jetzt verloren?
Julia, bist du noch da? Nee,
ich habe euch einfach halt in Ruhe am Film diskutieren lassen.
Ich werde Ready or Not 2 trotzdem schauen und den trotzdem nächste Woche sprechen.
Okay.
Weil ist eh ja nicht so ein Film für euch. Also für dich vor allem.
Nee, du kannst ja mal gucken und sagen, ob es sich lohnt, dann kann ich ja überlegen, ob ich ihn doch noch gucke.
Genau.
Ja. Gut, jetzt sind wir wieder, ach, hey, Christoph.
Was denn?
Wie kommen wir aus dieser Sendung raus?
Ja, Julia muss uns rausmoderieren.
Ah, nee, eine Sache müssen wir noch sagen. Der Bob hat ja gesagt, hier, immer wenn er die Abmoderation macht und so, dann gibt es Hagels Kommentare. Hast du gesehen, wie viele Kommentare es letzte Woche gab?
Null. Sehr gut. Unsere Fans haben uns nicht im Stich gelassen. Indem sie uns im Stich gelassen haben.
Ja.
Sehr gut. Also ab jetzt könnt ihr wieder Kommentare schreiben, weil jetzt haben wir wieder die Abmod gemacht, beziehungsweise Julia hat die Abmod gemacht, was sie jetzt machen wird. Bitte, Julia, fahr ab.
Ja, da sage ich, verzaget nicht, auch wenn ihr schlechte Filme übers Patriarchat geschaut habt oder euch die Fortsetzung von Den Teufel trägt Prada enttäuscht hat. Wie Bob jetzt sagen würde, kommt Zeit, kommt Lastenrad.
Ich glaube, das würde eher Daniel sagen, oder?
Daniel als Bob verkleidet im Internet.
Ja, genau. Sehr gut.
Also, wünschen wir allen, die noch da sind und uns noch nicht verlassen haben, einen wunderschönen Resttag.
Ach du Scheiße, wir haben 3 Stunden auf der Uhr. Was ist denn da wieder passiert?
Genau. Ja, deswegen sage ich alle, die uns noch nicht verlassen haben.
Ja, genau.
Man kann Podcasts auch auf 1,25-fache Geschwindigkeit hören.
Ja, und außer Jan ist doch eh niemand bis hierhin gekommen. Also, gute Nacht, Jan.
Gute Nacht, alle anderen.
Tschüss.
Tschüss.